Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu Neuigkeiten aus der Welt der Wissenschaft mit Florian Freistetter.
Und mit Holger Klein.
Ich mach's mal weniger dramatisch als sonst am Anfang. Aschbacher-Update?
Nee, das haben wir doch in der letzten Folge schon abgeschafft.
Ja, aber hätte ja sein können, dass das
nee,
hätte ja
keine. Sind alles Idioten, ich habe beschlossen, ich werde jetzt Politik verdrossen. Nee, wirklich, ich meine, hast du gehört, was, hast du nicht gehört, weil in Deutschland interessiert sich kein Mensch für das, was in Österreich in der Politik passiert, aber wir hatten eine Diskussion vor kurzem mit unserem Innenminister, also nicht ich, aber die Medien haben diskutiert, weil da gab es vor ein paar Jahren, da war noch unser aktueller Kanzler, Herr Nehammer, Innenminister, und da wurde eine Schülerin abgeschoben aus Georgien, beziehungsweise nach Georgien, sie war in Österreich in der Schule, in Österreich gelebt, war eigentlich ja so, wie man sich halt immer wünscht, sehr perfekt integriert, aber Mutter hat dann irgendwie, ihr Asylantrag wurde dann aus irgendwelchen Gründen nicht genehmigt und daraufhin wurde sie abgeschoben, nicht einfach nur abgeschoben, sondern wirklich in der Nacht mit einem Sonderkommando und Hunden irgendwie abgeholt und das ist wirklich so martialisch.
Das können sie hier in Deutschland aber auch sehr gut, mitten in der Nacht Leute abschieben, die seit 30 Jahren Steuern zahlen und sowas.
Ja, also es war sehr, 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 sehr durcheinander und sehr, sehr, ja, also die mittlerweile ist sie, glaube ich, sogar wieder dann über ein Schülervisum zurück nach Österreich gekommen und die diversen Menschenrechtsorganisationen haben das auch entsprechend geklagt und mittlerweile hat auch ein Gericht dem Recht gegeben, dass diese Abschiebung, so wie sie jetzt gelaufen ist, dass es das eben nicht rechtswidrig, also dass es nicht sein hätte dürfen, ja. So wie es passiert ist.
Aber ist man dann nicht eher statt Politik verdrossen, nicht eher verwaltungsverdrossen?
Nee, warte mal, ich bin noch nicht fertig. Das ist nur die Vorgeschichte zu dem letzten Ding, was mich da wieder geärgert hat oder so sehr geärgert hat. Das war, wie gesagt, der alte Innenminister, der jetzt unser Kanzler ist, und der neue Innenminister, der der macht auch wieder auf Law and Order oder was anderes, können die ÖVP-Innenminister anscheinend nicht. Es gäbe ja genug, mit dem man sich beschäftigen kann, aber momentan war er, glaube ich, irgendwie gerade in Dänemark, um mit denen rumzureden wegen irgendwelchen Werbekampagnen, PR-Kampagnen, die dann irgendwo in Afghanistan und Indien geschaltet werden sollen, um den Afghanen und Indern zu sagen, sie sollen nicht nach Österreich kommen. Also, sie haben keine Chance.
Also,
und,
Alter Vater.
Und da gibt's halt, also sowas hat Österreich schon früher gemacht, sowas haben andere Länder gemacht. Und es gibt halt Forschung, es gibt ja halt zu vielen Sachen Forschung. Ja? Man kann ja Dinge wissen, wenn man sie gerne wissen will. Und es gibt halt Forschung, die sagt, das bringt nichts.
Die Leute. Ist das jetzt gerade der Ursprung dieses einen Zitats, das durch über Twitter
flog? Genau.
Wissenschaft ist das eine und Fakten sind aber was ganz anderes oder so
ähnlich? Genau, das hat der Minister, Herr Gerhard Karner, der übrigens auch Direktor eines Dollfußmuseums, glaube ich, war, wo unser faschistischer österreichischer Kanzler, der dann irgendwie kurz vor Hitler nochmal drankommen durfte, ja nicht unbedingt historisch korrekt aufgearbeitet worden ist. Ja, und der hat dann eben in einem Interview mit dem Standard entsprechend gesagt, dass auf dieses Faktum angesprochen, dass man weiß, dass sowas nicht bringt, dass sowas nichts bringt. Hat er gesagt, ja, Wissenschaft ist das eine, Fakten sind das andere. Ja, und wie gesagt, also das ist nicht das erste Mal, dass unsere Politik solche Aussagen trifft. Es wird nicht das letzte Mal sein und insofern, ja, also ich sage ja nicht, dass nur Wissenschaftlerinnen in der Politik sein sollen. Überhaupt nicht. Das wäre genauso grauenhaft.
Weil, ja, aber man könnte zum Beispiel seine politischen Entscheidungen auf Fakten gründen, die wissenschaftlich fundiert sind.
Das wäre gut. Ich bin wirklich anspruchslos. Ich würde sagen, nicht mal das. Ja, also wer in der Politik arbeitet, der muss ganz andere Probleme lösen. Der muss eine Situation irgendwie, Probleme irgendwie angehen, irgendwie lösen. Und das kann man eben anhand von Fakten, behaupte ich jetzt mal, anhand von wissenschaftlichen Ergebnissen durchaus besser, als wenn man sich einfach irgendwas ausdenkt. Also prinzipiell, je mehr man weiß über eine Situation, desto besser sind die Entscheidungen potenziell, die man treffen kann. Also insofern wäre das natürlich richtig. Aber wer wird schon reichen, wenn die in der Regierung nicht einfach ignorieren, dass es Wissen gibt und ignorieren, dass Wissenschaft in der Lage ist, Dinge rauszufinden? Ja. Also das wird mir schon reichen. Sie können die Entscheidungen, die in der Politik getroffen werden selbstverständlich auch nach anderen Kriterien getroffen als nach wissenschaftlicher Erkenntnis. Das muss ja auch so sein, weil die Welt ist mehr als nur wissenschaftliche Erkenntnis. Mhm. Also insofern sage ich weder, es dürfen nur Leute aus der Wissenschaft in die Politik oder die Politik darf nur wissenschaftlich belegte Entscheidungen treffen, aber in Österreich sind wir halt einen Schritt weiter, wo das Spitzenpersonal und das drunter vermutlich noch viel mehr, die Wissenschaft aktiv leugnet und der Wissenschaft aktiv feindlich entgegensteht. Und dann kommen sie wieder an und sagen, ja, wir müssen was gegen die Wissenschaftsfeindlichkeit tun. Wir müssen was gegen die ganzen Wissenschaftsskeptiker tun. Wir müssen was gegen die Corona-Demonstrationen tun. Und dann kommen sie ab und zu auch mal zu Leuten wie mir und fragen, ob ich nicht was helfen kann. Und mittlerweile bin ich nicht mehr gewillt, denen zu sagen, ja, wir können gern gemeinsam was machen, weil warum soll ich irgendwie da irgendwo mithelfen, wenn dann wieder so ein Typ kommt und sagt, ja, Wissenschaft ist das eine, Fakten sind das andere.
Ja.
Habe ich keinen Bock mehr.
Nee, klar, dann verstummt man. Ist ja ähnlich, also ich
habe neulich... Ich verstumme nicht, ich rede nicht mit der Politik.
Ja, genau. Ich habe neulich gemerkt, dass zum Beispiel, also was mir sehr stark aufgefallen ist, wo du Corona sagst, ist, dass im Grunde sämtliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wirklich konstruktiv Beiträge geleistet haben zu diesem Thema, allesamt verstummt zu sein scheinen, weil die halt auch einfach keinen Bock mehr haben, sich anfeinden zu lassen, sich dann von der Politik irgendwie an der Nase rumführen zu lassen, weil die Politik lieber das macht, was, weiß ich nicht, irgendwelche Schreihälse auf der Straße für richtig halten. Das ist letztlich kaum was anderes. Also die einzigen, die ich immer mal wieder noch wahrnehme, sind die, die sowieso schon immer eine ganz seltsame Agenda gefahren haben. Also diese ganzen Sozialdarwinisten. Weißt du, im Moment ist ja einer unter, der Schanner sieht, ist das, der sagt, nein, Masken bringen nichts, weil nicht alle Menschen die Masken korrekt tragen können. Also weil die zu doof sind. Das ist so.
Ja, naja, was soll man machen?
Naja, das Problem lösen.
Ne? Ja,
aber
ja.
Der weigert sich halt, das Problem zu erkennen, nämlich, okay, es sind nicht alle in der Lage, die Masken korrekt zu tragen. Wie wäre es, wenn ich eine Kampagne vorschlage, die den Leuten das beibringt? Das
wär, tatsächlich.
Ne? Ja. So, und das ist ja wahrscheinlich dann bei eurem Innenminister genau dasselbe. Der löst ja mit seiner Aussage, versucht er ja ein Problem zu lösen. Das ist also ein ganz anderes. Ich will keine Leute in Österreich haben.
Ja, so. Ja. Das Zweite, also da gibt es zwei Dinge dazu. Erstens, es gibt Forschung, die sogar zeigt, dass schlecht getragene Masken besser wirken als nicht getragene Masken.
Ja, davon also, mal ganz abgesehen. Aber das passt halt nicht in Schanasits Agenda. Also der hat ja von Anfang an, hat er ja diese, wie auch der, wie hieß der aus Bonn, der Streeck, die haben ja so eine ganz komische Agenda, naja, dann ne, ein guter hält's aus, einen schlechten, um einen schlechten ist es nicht schade, irgendwie so eine.
Ja. Und dann, was mich auch irritiert, also das sind wieder Wissenschaft und Politik, ja. Wird in Deutschland nicht anders sein als in Österreich. In Österreich haben wir jetzt einen Schwung Wahlen vor uns. Also es wird der Bundespräsident gewählt, der wird auch direkt gewählt in Österreich. Es gibt Landtagswahlen in Tirol und in Niederösterreich. Das sind beides sehr wichtige Bundesländer, vor allem für die ÖVP. Und in beiden Fällen gibt es natürlich Wahlkampf. Mhm. Beide Fälle sorgen dafür, dass die Politik gar nicht, momentan nichts machen will und alles rausgezögert wird, wie es halt immer so ist, wenn Wahlkampf ist. Und überall biedert sich jetzt die ÖVP den ganzen rechten Rand, den ganzen Corona-Leugnern, den ganzen Russland-Freunden, also diese ganzen Verschwörungsidioten, die da alle aufgekommen sind, die haben auch mittlerweile in Österreich eine eigene Partei, die MFG, die bei der letzten Wahl in Oberösterreich war das eine Landtagswahl, sind sie sogar reingekommen und die haben jetzt in den Umfragen auch immer so mal knapp über der Hürde, knapp unter der Hürde. Und ich frage mich immer, ich bin ja immer noch so weit zu sagen, dass in der Politik auch Menschen sind, die Ahnung haben, die nachdenken, die nicht dumm sind. Und ich frage mich immer, es ist ja immer noch diese ganze Corona-Leugner, diese ganze Szene, antidemokratische Szene, die da aufgekommen ist, die ist ja, oder nicht aufgekommen ist, die jetzt sichtbar geworden ist, die ist ja immer noch eine Minderheit.
Ja.
Es ist eine Minderheit.
Warum bieten sich denen so stark an?
Warum gibt's keine Partei, also eine große Volkspartei wie die ÖVP, wie die SPÖ, wie die SPD und CDU in Deutschland wahrscheinlich genauso? Warum biedern die sich alle immer Richtung rechts an? Warum gibt es keine Partei? Die ganzen rechten Trottel sind uns wurscht. Wir wollen die vernünftigen Menschen. Wir machen jetzt was für die vernünftigen Menschen, weil da gibt's viel mehr davon. Warum macht es niemand? Die sind ja nicht blöd. Warum holen die sich immer, warum wollen die immer hier der FPÖ die Stimmen wegnehmen, immer dem rechten Rand dem nachlaufen? Warum gibt es niemanden?
Ich verstehe es auch probiert. Nicht wirklich. Also das Einzige, was ich mir da erkläre, wie ich mir das erkläre, ist, dass sie davon ausgehen, dass die Vernünftigen sie sowieso wählen.
Ja, weiß ich nicht mehr. Irgendwann habe ich doch keinen Bock mehr.
Ja, klar.
Will ich die Bierpartei oder sonst
was. Ja, okay. Aber die bleiben ja dann auf ewig so klein, dass überhaupt nichts passieren kann. Also da musst du dann schon hingehen und irgendwas wählen, was, ja, ich sag mal, ein konsistentes Programm hat und vielleicht auch eine Marke ist, die zumindest den Eindruck macht, groß genug zu sein, dass sie noch größer werden kann. Volt zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr die in Österreich auch
habt. Ja, nee, gibt's nicht, aber. Ja,
also das ist ja sowas, wo du denkst, das klingt alles sehr sinnvoll, was sie da machen. Die scheinen nicht nur Bescheuerte zu haben, wie die anderen kleinen Parteien. Aber selbst da, das ist ja. In die Richtung geht ja dann kaum jemand. Also am Ende wählen sie dann ja doch wieder nur SPD, CDU und die ganzen Erstwähler wählen FDP, weil sie auf dem Dategymnasium waren und mit 15 schon wissen, wie man reich wird.
Ja, ich bin wirklich gespannt. Also ich bin wirklich, also ich habe jetzt gerade keine Wahl, wo ich glaube, Niederösterreich darf ich wählen, muss ich mal gucken. Aber die nächste große österreichweite Wahl ist, glaube ich, erst übernächstes Jahr. Weiß ich nicht, mal schauen. Also, ja, momentan ist wirklich Marco Pogo von der Bierpartei, der auch als Bundespräsident kandidiert. Wenn man sich da irgendwie die Interviews mit dem durchlässt, der ist einer von den vernünftigsten Menschen, der macht die vernünftigsten Aussagen. Ich kenne, der macht was der Bierquatsch nebenbei, aber der ist ja auch Arzt, der ist auch Mediziner studiert. Also,
okay.
Also was ich von dem gehört habe, über Klima, über Corona und so weiter. Wie gesagt, zwischendurch kommt er immer wieder seinen hier Radler gehört verboten und jede Stadt kriegt einen Bierbrunnen und so weiter. Aber
auch das ist nicht unvernünftiger, als was irgendwelche anderen etablierten Politiker und Politikerinnen den ganzen Tag erzählen.
Also ich find, was er zu Klima und Wissenschaft und alles sagt, das ist so vernünftig, habe ich das von keinem unter Anführungszeichen etablierten Politiker, Politikerin gehört. Und dann siehst du
auf der anderen Seite irgendwie die aufstrebende Volkspartei der Grünen hier in Deutschland, wo dann die baden-württembergische Landesvorsitzende ein flammendes Plädoyer für Homöopathie hält und alle Begründung, die sie raushaut, einfach nur dummes Zeug ist. Ja,
ja, also ich das weiß es nicht. Die Bierpartei hat noch den Vorteil in Österreich, dass sie noch zu klein ist. Ey, super. Dass sie noch zu klein ist. Also die hat bei der letzten, glaube ich, bei der letzten Wahl ein paar so Bezirksräte, also Mandate auf Bezirksebene gewonnen. Ansonsten noch nichts, aber die ist noch zu klein, dass das Problem hat, was jetzt irgendwie zum Beispiel die Partei in Deutschland hat, und Pogo ist auch ein anderer Typ als hier. Na, wie heißt er?
Sonneborn,
genau. Also momentan ist es noch eine One-Man-Show, die Bierpartei. Und da also
so
ist
Lord nicht so Buckethead,
ja? Ja, ein bisschen seriöser schon, aber es ist jetzt nicht so, weil sie haben jetzt auch nicht so das Potenzial, für so offen zu sein für die ganzen Idioten, die dann in solche neuen Parteien kommen, wie bei den Piraten, wie bei der Partei, Partei, dass dann halt, dass man den auch nicht mehr wählen kann. Also es werden wir sehen, was passiert. Aber ja, Bundespräsident wird er nicht werden, aber wie gesagt, also ab und zu, ich finde das schon ganz, ganz interessant, dass da zumindest aus dieser Spaßecke unter Anführungszeichen jemand kommt, der tatsächlich zeigt, man kann sich wissenschaftlich vernünftig oder allgemein vernünftig äußern.
Die haben nichts zu verlieren, ne? Die haben noch keine Posten, noch keine Ämter, die haben noch nicht irgendwie Seilschaften gebildet, die sie dann bedienen müssen, sobald sie an der Macht sind, und gleichzeitig, das ist, glaube ich, also so ist meine Wahrnehmung, so eine Motivation auch dafür, das über diese Spaß-Satire-Schiene zu machen, ist, das ist ja nicht mehr wirklich ernst zu nehmen, dieses etablierte Politiksystem und das, was die da reden. Mhm. Also das ist, von daher bist du halt viel besser dran, wenn du es auch wirklich ein bisschen auf die Schippe nimmst. Und damit kriegst du dann halt auch die Aufmerksamkeit. Weil mit dem Bierbrunnen kommst du in eine Zeitung, mit Vernunft
nicht. Ja, es war ein Wahlversprechen übrigens. Es gab im Sommer, hat er den Bierbrunnen am Schwarzenbergplatz in Wien kurzfristig
sehr aufgebaut. Geil.
Da gab es dann Freibier für alle, ja.
Ja, das hatten wir doch auch mal, die anarchistische Pogo-Partei Deutschlands.
Ja, aber die hat es nämlich ernst gemeint.
Die haben gesagt, wenn wir über 0,5% kommen, glaube ich, dann gibt es Wahlkampfkostenerstattung. Und die Kohle investieren wir dann in Freibier für alle.
Ja, aber die waren ja, glaube ich, ernsthaft anarchistisch. Also die wollten dann wirklich irgendwie, soweit ich mich erinnern kann.
Ich fand nur deren Claims immer ganz, Slogans immer ganz gut. Arbeit ist scheiße.
Ja, kann man sich auch drauf einigen. Genau. Dass sie prinzipiell, ja. Aber wir wollen hier keinen Politik-Podcast machen, sondern nur irgendwie, wollte nur erklären, warum ich der Politik mittlerweile ein bisschen frustriert gegenüberstehe.
Ich habe eine gute Nachricht mitgebracht.
Ja, bitte.
Peter Goize geht's besser.
Ach, das ist doch gut.
Das ist toll, ne? Also Peter Goize ist ja kurz dunkel geworden und alle haben gedacht, jetzt explodiert, jetzt Feuerwerk, ist dann aber nicht passiert, sondern das war nur eine Staubwolke, die, wenn ich das richtig verstanden habe, dadurch entstanden ist, du korrigierst mich eh gleich wieder, eine Staubwolke, die dadurch entstanden ist, dass Peter Goize ein Stück ihrer Hülle abgestoßen hat und die dann abgekühlt ist.
Genau, haben wir das nicht mal im Podcast besprochen?
Kann sogar sein, aber ich vergesse doch immer so viel und so schnell. Was außerdem ja ist, Peter Goize hat ja einen Puls, also pulsiert in einem Zyklus von 400 Tagen und der ist kurz mal ausgesetzt. Also 200 Jahre lang hat das funktioniert und der hat mal aufgehört. Das heißt, Peter Goize hat einen Herzinfarkt gehabt. Aber anscheinend geht es jetzt langsam weiter. Also die Amplitude des Pulses, schreiben sie, baut sich langsam wieder auf. Das ist die gute Nachricht von Peter Goize.
Kamen die Aliens vorbei, haben kurz so Planeten-Defi oder Sternen-Defi rausgeholt und dann...
Genau. Sternen-Defi, sehr geil. Du sollst das nicht Elon Musk hören, sonst baut er sowas.
Ja, apropos Elon Musk, apropos Raketen, apropos Dinge, die kaputt gehen. Du hast das vielleicht gestern mitverfolgt.
Ja.
NASA gemeinsam mit der Europäischen Raumfahrtagentur und diversen anderen Institutionen war kurz davor, die Rakete zum Mond zu starten. Die Rakete, die den ersten Schritt setzen sollte, dass dann auch mal wieder Menschen auf dem Mond rumlaufen. Artemis 1.
Ja.
Und ja, wäre geplant gewesen für den 29. August nachmittags unserer Zeit, ist aber nicht.
Was genau war eigentlich kaputt? Ich habe dann nur mitgekriegt, irgendwas ist kaputt gewesen am Treibstofftank und sie haben es lieber mal abgebrochen.
Ja, im Wesentlichen ist das. Also wir mussten den Ingenieur fragen, nee. Also es gab ein Ventil, das nicht ganz so funktioniert hat, das, glaube ich, irgendwie den flüssigen Wasserstoff da oder Wasserstoff da irgendwo langleiten sollten, damit es ausreichend gekühlt ist oder nicht gekühlt ist. Auf jeden Fall die Temperatur hat nicht gepasst von dem Triebwerk. Und das Problem war, dass sie diesen Teil noch nicht so wirklich testen konnten oder getestet haben vorher. Also es gab ja einen Test vorher, aber auch da, der was nicht ganz so funktioniert. Ich glaube, auch wie was mit dem Wasserstoffleck damals beim Test, über den wir schon gesprochen haben, dieses Wet Dress Rehearsal, wo du auch in der aktuellen Folge mit Ruth drüber gesprochen hast. Ja. Da hat Ruth, glaube ich, sogar erzählt vom Wasserstoffleck. Mhm. Ja, und das war halt jetzt das, was passiert ist. Und ich kann es verstehen. Also keiner will, dass diese Rakete dann irgendwie beim Start, nach dem Start explodiert.
Ja, ich meine, das ist ja eine Zündschnur letztlich, die da raushängt, dann, wenn da irgendwie was austritt, ne?
Ja, also kein Mensch, ja gut, das so arg ist es nicht, aber kein Mensch will, dass das bei so neuen Projekten, dass hier mal was schief geht, dass da mal was ist. Das ist jetzt nicht so, ich meine, das erwartet man, ja, darum macht man die Tests vorher. Es ist auch nicht außergewöhnlich, dass Starts verschoben werden wegen was auch immer, ja, das passiert auch oft genug.
Und, aber das sind halt nicht so spektakuläre Starts dann, ne?
Ja, und vor allem es geht immer um was, aber da geht's ja vor allem, da hängt ja noch viel mehr hinten dran. Also das, was jetzt hier gemacht werden sollte, wäre ja wirklich der Flug zum Mond, genauso wie er dann auch passieren soll in 1 bis 2 Jahren mit Menschen an Bord, die dann eben auch landen. Also das wäre genau das Gleiche gewesen, nur dass die Kapsel dann eben nicht runtergeht auf den Mond. Beziehungsweise es wäre dann der dritte Schritt, also der Artemis 2 wäre quasi exakt die Wiederholung von dem, was Artemis 1 ist, nur mit Menschen drin und Artemis 3 dann eben mit
Landung am Boden. Die größere Rakete dann, Artemis 3, oder?
Das kann gut sein, weil da vermutlich auch noch irgendwie ein bisschen mehr Material mit muss. Aber wie gesagt, da hängt viel dran. Und wenn da jetzt hier diese Artemis 1 Mission nicht so scheitert wie jetzt, oder gescheitert, aber nicht so fehlschlägt beim ersten Versuch, wie es es gestern getan hat, wo man sagt, okay, da ist ein Ventil nicht ganz richtig, das gucken wir uns noch an und probieren es dann in der Woche nochmal, sondern wenn die da wirklich verglüht, explodiert auf dem Startplatz, naja, dann musst du dich politisch ganz anders anstrengen, um das Projekt fortzusetzen, als wenn du es um eine Woche verschiebst. Also insofern verstehe ich vollkommen, dass sie da wirklich beim kleinsten Schluck auf sagen, nee, da gehen wir kein Risiko ein und schauen uns das in Ruhe an.
Das heißt, sie haben es auch nur um eine Woche verschoben. 1. Septemberwoche wird dann Start sein?
Momentan ist der meines Wissens nach der nächste mögliche Starttermin der 2. September. Aha. Ist aber auch unsicher, ob man es da hinbekommt. Erstens mal muss man halt das Problem lösen, weil kann ich einfach sagen, okay, wir stellen es nochmal hin und gucken mal, ob es jetzt geht.
Gaffertape drauf.
Genau. Und Wetter ist natürlich auch immer ein Faktor, den man nicht kontrollieren kann. Und also ich glaube, das Startfenster, weiß ich nicht genau, wie lang das noch offen ist, dass man halt wirklich auf der Flugbahn hinkommt, wo man hinkommen will. Das ist dann auch so Anfang September irgendwann zu Ende und dann weiß ich nicht, wann es dann wieder das nächste Mal geht. Aber man wird es jetzt auf jeden Fall, wenn jetzt nicht doch was bei der Untersuchung, was Gröberes rauskommt, ich denke schon, dass man es nochmal probieren wird, wenn das Wetter passt. Aber werden wir sehen. Also müssen wir gucken, was dann passiert.
Wo wir uns vorhin kurz auch über Corona mal wieder unterhalten haben. Ich habe was Schönes gefunden. Und zwar haben an der Harvard Medical School in Boston WissenschaftlerInnen einen Antikörper gefunden, der alle bisher bekannten Coronaviren-Varianten neutralisiert.
Aha, okay.
Ganz geil, oder?
Wo haben Sie den gefunden?
In Mais. die haben eine genmanipulierte Maus genommen, also eine Genmaus, die menschliche Immunzellen entwickelt und haben dann an dem Genom so rumgespielt und geguckt, also so lange rumgespielt, bis genug B-Zellen da waren. Danach haben sie den Spike-Protein vom Wuhan-Stamm injiziert. Und ihr neu gefundenes Protein und haben gesehen, oh, Moment mal, das neutralisiert das ja. Dann haben sie noch mehr reingesteckt, also jedenfalls haben sie sämtliche Varianten verspritzt und haben gesehen, dass dieses Protein also dieser Antikörper alles Protein kaputt macht von allen bekannten Virusvarianten. Nur in Mäusen bisher, also sie müssen noch Menschenversuche machen damit. Und sie sagen, dass das erstmal, also Erstanwendung wird wahrscheinlich Antikörpertherapie sein, das heißt Medikamente, also wenn du dann schon erkrankt bist, könnte daraus ein Medikament werden, dass deine Erkrankung einfach, ja, Kopfschmerztablette oder sowas. Und im zweiten Schritt dann auch Impfstoffe daraus entwickeln.
Wollte ich gerade sagen, also das, was wir dann haben wollen, eine Impfung, die dann ja quasi gegen alles wirkt.
Aber exakt. Ja, aber die sind noch, ne, die haben jetzt gerade mal ein Mausmodell, dann müssen jetzt noch mehr Tierversuche machen. Wahrscheinlich dauert das dann auch wieder 3 Jahre oder so. Das heißt, allzu sehr jubeln sollten wir nicht, aber immerhin.
Ja, immerhin. Was man machen kann in der Zwischenzeit, bis es diese Mega-Impfung noch nicht gibt, ist Sport.
Sport.
Genau. Da gab es jetzt eine große Metastudie.
Das Immunsystem trainieren durch Sport.
Nein, nicht. Aber gut, das Sport trainiert vermutlich sogar das Immunsystem oder ist förderlich für das Immunsystem. Ja. Zumindest nicht zu viel Sport oder nicht zu intensiver Sport. Aber es gab eine Studie, eine große Metastudie von der Universität Valencia. Mhm. Und die haben Daten genommen von schon veröffentlichten peer-reviewten Studien. Insgesamt waren das 1,8 Millionen TeilnehmerInnen, die da in der Studie drin waren. Durchschnittsalter von 53 Jahren, also ja, eh so groß und ordnungsmäßig du und ich, sowas. Und waren Südkorea, Großbritannien, Spanien, Brasilien, Palästina, Südafrika, Schweden, da kamen die, wo die herkamen, die in der Studie dann quasi drin waren, und haben jetzt das ausgewertet, die Daten, die quasi schon mal Teil von der Studie waren, haben die ausgewertet unter dem Blickwinkel Sport. Also haben geschaut, wie korreliert hier körperliche Aktivität mit dem Risiko, dass du erkrankst, mit dem Risiko, dass du schwer erkrankst und mit dem Risiko, dass du stirbst an Corona. Und haben festgestellt, dass in allen Fällen dort, wo Sport getrieben wurde, du besser dran warst. Ja, also 11% für Infektionsrate. Ja, also die HobbysportlerInnen waren um 11% weniger, haben eine 11% geringere Infektionsrate gehabt, als die keinen Sport gemacht haben. Ja,
weil die mehr draußen waren als die anderen.
Ich weiß jetzt nicht, ob der Sport jetzt quasi Outdoor-Sport ist. Es ist quasi, der Sport ist hier nicht aufgeschlüsselt nach Disziplin, sondern da geht es wirklich nur um Aktivität pro Zeit. Also das ist irgendwie das metabolische Äquivalent ist in den Grafiken immer angegeben in den Sachen. Also das ist einfach so eine Maßzahl, wo du halt die Energie, die du verbrauchst durch die Arbeit im Verhältnis zum Ruheumsatz. Und das ist halt, das ist diese Kennzahl. Also im Wesentlichen läuft es darauf hinaus, dass du körperlich aktiv bist, ob du jetzt draußen läufst oder, keine Ahnung, Gewichte hebst im Fitnesscenter, weiß ich jetzt nicht, ob das da, das ist da jetzt quasi alles, müsste man sich mal genau schauen, die ganzen.
Naja, wenn es im Verhältnis zum Ruheumsatz ist, dann würde das ja für so jemanden wie mich, der im Wesentlichen am Schreibtisch sitzt, wahrscheinlich schon bedeuten, dass ich einfach nur spazieren gehe.
Das fällt mit Sicherheit drunter, ja. Aber wie gesagt, wir waren jetzt mal 11% reduzierte Infektionsrate, 36% weniger Spitalseinlieferungen und 34% weniger schwere Krankheitsverläufe, 43% weniger Todesfälle. Mhm. Also da ist wirklich ein deutlicher Hinweis darauf, dass Sport was bringt.
Haben die gesehen, ob zu viel Sport auch schadet?
In der Hinsicht nicht. Also das ist wieder eine ganz andere Diskussion. Wie viel Sport ist gesund, wie viel Sport ist schädlich? Also wenn ich jeden Tag einen Marathon laufe, ist das nicht gesund.
Nee, das sowieso, aber jetzt bezogen auf diese Corona-Daten.
Genau, ja, das haben sie geschaut. Und da gibt es auch im Paper, das ist Open Access, das können wir auch verlinken, gibt es auch eine schöne Grafik, wo man sich genau das anschauen kann. Also da siehst du halt hier so eine Kurve, die das relative Risiko anzeigt. Also die fängt bei 1 an und in Abhängigkeit der Aktivität wird das halt geringer. Und die sieht man wirklich, also ganz besonders bei den Todesfällen sieht man das, dass die ab einem gewissen Punkt, also die geht runter mit steigender Aktivität, und ab einem gewissen Punkt bleibt die quasi gleich. Ja, also da bringt bei den schweren Verläufen ist es fast genauso. Aha. Also da gibt es einen Punkt, wo dir mehr Sport, zumindest in der Hinsicht, was Corona Infektion, Todesfall angeht, nichts mehr bringt. Und das die Grenze liegt ungefähr dort, wo die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, auch empfiehlt, dass Menschen Sport machen sollen. Also pro Woche 150 Minuten moderate Belastung oder 75 Minuten intensive Aktivität. Also das ist so die Grenze, das empfiehlt die WHO, eher aus anderen Gründen, empfiehlt sie das, aber das ist auch ungefähr die Grenze, ab der der dann mehr Sport in Sachen Corona nichts mehr bringt.
150 Minuten die Woche ist ziemlich wenig, ne? Das ist eine halbe Stunde
am Tag. Ja, das kann man eigentlich schaffen, wenn man will.
Man muss ja nur mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, wenn man 5 Kilometer hat, dann hast du das ja schon.
Ja, halt irgendwie nach dem Abendessen spazieren gehen oder sowas. Ich kann das sowas nachvollziehen, wenn Leute sagen, ja, aber ich habe keine Zeit dafür, ich kriege das nicht unter. Aber das ist wie bei so vielen Sachen. Also natürlich, die muss man sich halt schaffen. Das ist genauso wie sagen, ja, ich möchte gerne ein Buch schreiben, aber ich habe keine Zeit.
Ey, jetzt schreib's ja, mir doch nicht noch rein nach all den Jahren.
Ach, da habe ich gar nicht geweint, aber bei dir hat es ja nicht an der Zeit gescheitert, sondern weil du es nicht konntest. So.
Diese Österreicher.
Hast du gesagt?
Ja. Ich habe gesagt, ich hatte keine Zeit, nicht, ich konnte es nicht.
Nee, du, aber egal. Aber jedenfalls. Aber das ist.
Alle halten immer aus mir rum.
Wie so bei vielen Dingen, der Tag ist bei den meisten voll, ja. Wenn du nicht gerade irgendwie wirklich so ein Teenager bist, der Klischeehafte, der wirklich nur irgendwie auf der Couch rumsitzt und sagt, mir ist so langweilig.
Ach komm, nee, hör auf, der Tag ist nicht bei jedem voll. Die Leute haben, also weißt du, wenn der Tag bei jedem der Tag voll wäre, dann hätten wir überhaupt gar nicht so viele Fernsehprogramme.
Nee, was ich gemeint habe, der Tag, alle haben das Gefühl, ihr Tag ist voll, vor allem wenn es darum geht, was Neues wieder reinzubringen. Also die das Zeit, um ein Buch zu schreiben oder die Zeit, um Sport zu treiben. Und man muss sich halt entscheiden, ich will das jetzt und dann kriegt man das auch irgendwie rein. Ja,
im Zweifelsfall, also es kommt jetzt oft dran, also die Zeit, ein Buch zu schreiben, wenn ich da wirklich jetzt mal meinen Fall nehme, bei mir war es halt so, dass ich mir eingebildet habe, dass ein Buch zu schreiben viel weniger Zeit braucht, als es dann letztlich gebraucht hätte, hätte ich es geschrieben. Das heißt, wenn ich gesagt hätte, ich entscheide mich jetzt, dieses Buch zu schreiben, hätte ich irgendwas anderes aus meinem Zeitbudget rausnehmen müssen. Hätte ich irgendwie sagen müssen, okay, dann gibt's jetzt ein halbes Jahr kein Vrindt oder irgendwie sowas. Das ist das eine. Aber wenn ich mir jetzt so einen normalen Tagesablauf angucke, dann ist es ja gar nicht so, dass die 30 Minuten spazieren gehen am Abend oder sowas, dass die nicht mehr in mein Zeitbudget passen würden, sondern die passen nicht in das, was die Psychologie die Comfort Zone nennt.
Das also kann
die,
gut sein.
Die Summe an, ich sag mal, Verrichtungen, die du unternimmst, ohne dass du darüber nachdenkst, dass du sie unternimmst. So, und in dem Moment, wo du sagst, so, jetzt gehe ich einfach noch diese 30 Minuten spazieren, in dem Moment veränderst du deine Comfort Zone, der Mensch fürchtet Veränderung und genau darum lehnst du es erstmal ab. Bis du es dann 3, 4, 5 Mal gemacht hast, also gelernt hast, und eben diesen Spaziergang in deine Comfortzone überführt hast. Also Lernen ist eigentlich eine Überführung von Verhalten in die Comfortzone.
Ganz genau, das kann ich.
Und das kann jeder, weil ich meine, es ist, vielleicht kennst du das Bild nicht, weil du sehr aktiv bist, aber ich behaupte jetzt mal, 90% der Menschen kennen das, dass sie mit einer Tüte Chips und einem Bier in der Hand auf dem Fernseher sitzen, auf dem Sofa sitzen und komplett teilnahmslos irgendwas gucken, was sie hinterher im Idealfall nicht dümmer gemacht.
Ja, das ist doch ein Teil meiner Aktivitäten.
Und das, okay, so oft, das ist halt Comfort Zone, weil wir machen das. Ja, du kaufst die Tüte Chips, obwohl du ganz genau weißt, es ist Schwachsinn, aber du hast dich halt dran gewöhnt, die Tüte Chips zu kaufen. Und da die halbe Stunde Spaziergang reinzutun, das hat, glaube ich, nichts mehr mit Zeitbudget zu tun.
Nee, auch das ist auch, kann ich das aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Ich habe ja früher auch keinen Sport gemacht. Und dann, wenn man das, natürlich ist es eine Umstellung, natürlich ist es schwierig, und ich rede jetzt nicht von der körperlichen Aktivität, das ist auch, wenn du noch nie Sport gemacht hast oder wenig Sport gemacht hast, schwierig das zu machen, aber allein
muss,
das
von, man muss sich nur mal angucken, wie der Arsch wehtut, wenn man mal einen Monat nicht Fahrrad gefahren
ist. Ja, aber als allein auch von der Zeit her, natürlich ist es was du unterbringen musst, aber es geht dann, also irgendwann kommt dann der Punkt, wo es tatsächlich unangenehm ist, wenn du dann eben die Zeit auf einmal nicht mehr hast, weil du einen Termin hast, weil du auf Urlaub bist und du jetzt nicht mehr jeden Morgen deinen Spaziergang machen kannst oder nicht mehr jeden Abend deinen Lauf machen kannst, weil da was anderes ist. Also das ist dann, das ist nicht so tragisch. Man muss halt mal eine Woche durchhalten oder zwei und dann das finden, eine Stunde findet sich meistens immer irgendwo.
Hattest du den Effekt schon mal, also das, was du da beschreibst, ich bin ja auch extrem unbeweglich gewesen immer in meinem Leben. Jetzt bin ich ein bisschen beweglich, aber immer noch nicht beweglich genug. Ich hatte so vor 8 Jahren bin ich sehr, sehr viel Fahrrad gefahren, auch trainingsmäßig Fahrrad gefahren, also wirklich raus. Ich habe ja den Flughafen hier vor der Tür, das Tempelhofer Feld, da gibt's einen Rundkurs, der ist 6 Kilometer lang. Da bin ich halt wirklich morgens, habe ich einen Kaffee getrunken, bin aufs Fahrrad, habe da 30, 40 Kilometer runtergerissen, bin nach Hause, habe geduscht und habe dann angefangen zu arbeiten. Und was du beschreibst, das habe ich da zum ersten Mal gemerkt, dass ich dann irgendwie, ich war sogar ein paar Tage krank oder so und hatte richtig Hummeln im Hintern, dass ich jetzt wieder raus will und wieder aufs Fahrrad will und mich wieder bewegen will. Also dass es wirklich unangenehm war, sich nicht bewegen zu können. Und was dann aber irgendwann passiert ist, ist, dass ich in mein altes gelerntes Verhalten wieder zurückgefallen bin und es mich jetzt Anstrengung kostet, aufs Fahrrad zu steigen. Und die Runden zu drehen. Hattest du das auch schon mal oder hast du es geschafft, das neue Verhalten aufrechtzuerhalten?
Ja und nein. Also wie gesagt, ich habe 2014 angefangen mit Sport, echten Sport. Also im Wesentlichen fast jeden Tag laufen gehen. Und das ging so bis 2019 ungefähr. Da habe ich das erste Mal so ein Problem gehabt.
Du warst ähnlich dick wie ich, ne?
Also ja, kommt drauf an, nicht ganz so. 120 Kilo hatte ich mal auf 1,72 Größe.
Da siehst du, ich habe 100 knapp 30 und 109, also 130 auf 1,83 oder 1,80.
Aber wie gesagt, ich hab dann eben den Sport gemacht. Das war wirklich so 4-5 Jahre lang. Ja. Bin ich wirklich jeden Tag, also ich habe dann schon immer einen Ruhetag in der Woche ausgesucht, aber ich bin im Wesentlichen jeden Tag war ich laufen. Das war schon so drin, dass ich halt tatsächlich ich nicht mehr drüber nachdenken musste, gehe ich halt laufen, gehe ich nicht laufen, ist das Wetter gut zum Laufen? Nee, ich bin einfach jeden Tag aufgestanden, laufen, egal was ist. Und es war auch schwierig, wenn mal irgendwas war, wo ich nicht laufen konnte. Das war dann wirklich anstrengend, das war Stress für mich. Also das ging und dann kam halt eine Phase, wo ich dann, hatte es mit dem Laufen nichts zu tun gehabt, aber ich hatte irgendwas, ich weiß nicht mehr, ich glaube, man hat nie rausgefunden, was es war, glaube ich. Aber ich hatte auf jeden Fall was jetzt, um das abzukürzen, wodurch ich dann irgendwie nicht mehr laufen konnte und Sport treiben konnte. Und das war schon sehr hart. Also auch Radfahren sollte ich dann nicht. Also das war wirklich sehr, sehr hart. Aber das ging so ein halbes Jahr und dann habe ich wieder angefangen und dann war ich eigentlich wieder so, das hat mich nicht ganz so rausgeschmissen, aber dann hatte ich tatsächlich ein Problem mit dem Knie, das habe ich jetzt zum Teil immer noch und da war ich dann wirklich fast ein Jahr lang komplett raus mit Laufen. Also ich bin immer wieder mal so alle paar Wochen mal kurz ein bisschen gelaufen. Ich bin in der Zeit sehr viel Rad gefahren, auch viel schwimmen, viel spazieren gehen. Aber so richtig mein Laufen, mein tägliches Laufen, meine 100 Kilometer die Woche, die ich gelaufen bin, das ging nicht. Und das tue ich jetzt immer noch nicht. Also ich bin dann wirklich seitdem, ich könnte jetzt schon wieder laufen, nicht mehr in dem Ausmaß vermutlich und der Geschwindigkeit, wie ich es früher gemacht habe. Das ist vermutlich noch nicht gut, aber ich könnte laufen und ich laufe auch. Aber ich habe jetzt nicht mehr dieser Drang, aufstehen, laufen, der ist jetzt weg. Ja. Also ich gehe laufen, ich mache andere Radtouren, ich sitze jetzt fast jeden Tag hier, ich habe so ein Swift-Fahrrad hier zu Hause, wo ich habe so ein Rennrad, das auf so Rollen steht.
Auf so Rollen,
Ja, also kein echt, also ist jetzt nicht mehr so, es ist tatsächlich, ich könnte das Rennrad nehmen und runterheben und dann auf der Straße fahren damit. Mhm. Aber er steht bei mir im Büro auf dieser Rolle und eigentlich sitze ich da jetzt fast jeden Tag drauf und fahre halt irgendwie so meine 30, 40 Kilometer da auf dem Teil und fahre halt dann oft irgendwie, wenn es am Wochenende schön ist, dann fahre ich halt auch irgendwie 100, 120 Kilometer draußen in der freien Natur. Und mittlerweile hat es das schon fast ersetzt. Ja, also ich weiß genau, wenn wir jetzt hier fertig sind mit der Aufnahme, dann gehe ich wieder auf das Ding. Ich sitze übrigens hier schon in meinem Fahrraddress, weil ich wirklich danach gleich auf dieses Ding rauf muss, weil ich da noch keine Zeit habe. Also momentan hat das Radfahren diese Rolle eingenommen, des Sports, den das Laufen gehabt hat. Also ich hab's substituiert, wenn man so will, aber ich kenne das Gefühl, dass man dann wieder zurückfällt, ja.
Ja. Wie kommen wir jetzt wieder nach Hause hier?
Gar nicht, sondern wir gehen, ja. Dem als Nachtrag zur Sportschule eine weitere Studie. Falls du 85 Jahre oder älter bist du nicht, aber du kannst das notieren für die Zeit. Und vielleicht haben wir, ich weiß ja nicht, vielleicht haben wir auch Hörerschaft, die über 85 ist. Man kann es nicht wissen.
Oder vielleicht machen wir das hier noch, wenn wir 85 sind, was ich irgendwie total cool fände übrigens. Ja.
Aber jedenfalls hat eine Studie von der Universität Seoul, wie heißt die Hauptstadt von Südkorea?
Seoul.
Genau, das ist ein Thüringer Wald, ist Seoul.
Seoul.
Seoul, so heißt die Stadt, genau, die meine ich. Und von der Universität, die dieser Stadt ansässig ist, gab es eine Studie. Und die haben sich angeschaut, gehen. Ja, weil wenn du 85 und älter bist, dann machst du meistens nicht mehr so intensiven Sport. Aber wenn es dir gut geht, dann kannst du immer noch ein bisschen gehen. Mhm. Und haben festgestellt, eine Stunde gehen pro Woche senkt die Mortalität um 40%.
Jetzt das allgemein. Ist, das ist richtig jetzt, viel.
Ja, also jetzt wirklich allgemein, nicht jetzt einfach nur Corona, sondern wirklich, das ist eine allgemeine.
Ja, ja, ja. Aber das ist ja richtig. Eine Stunde in der Woche. Ja. Am Stück oder gestückelt?
Da habe ich jetzt da nicht rausgelesen. Ich habe jetzt die Studie selbst mir nicht angeschaut, okay. Aber pro Woche mindestens eine Stunde zu Fuß.
Okay, das heißt, ja, ja.
40% geringere Gesamtmortalität.
Fast
sterblich, ja.
Und das heißt ja, ich würde es mal so interpretieren, das heißt ja, dass die meisten 85-Jährigen einfach nur rumsitzen. Ja. Und die wenigen, die gehen, auf die wirkt es sich dann extrem gut aus. Das ist ja echt cool.
Sie haben auch hier
meinen Eltern sagen, Studie, die sind in dem Alter.
Sie haben auch hier noch aufgeschlüsselt, das, was du gerade gesagt hast, 8,5% von diesen Probandinnen und Probanden, Durchschnittsalter 87 übrigens in dieser Studie, 7047 über 85 waren da in diesem Programm drinnen. Das war so ein Gesundheitsvorsorgeprogramm von der südkoreanischen Krankenversicherung. Und wie gesagt, über 7000 Leute haben teilgenommen, Durchschnittsalter 87, 8,5% waren weniger als eine Stunde unterwegs pro Woche, 12% 1 bis 2 Stunden, 8,7% 2 bis 3 Stunden, 13% mehr als 3 Stunden.
Aha.
Ja, und die anderen Prozente kann ich jetzt gerade nicht sagen. Aber jedenfalls, wie gesagt, die waren 40% geringere Gesamtmortalität, und Gesamtmortalität heißt in dem Fall im Wesentlichen Tod durch kardiovaskuläre Erkrankungen, weil es ist eigentlich fast komplett das, an dem diese Menschen sterben.
Tod durch Alt. Ja. Tod durch Alter. Sagt mir heute keiner mehr, dass man stirbt, genau, weil man alt wird. Ja.
Und wenn du halt dich bewegst, dann ist es offensichtlich gut für das, nicht offensichtlich, das wissen wir, ist gut für das kardiovaskuläre System. Mhm. Und ja, also der Studienautor, wie war sein Name? Oh Gott, Moon Nyun Jin. Vermutlich spricht man es anders aus, aber der sagt, bei diesen betagten Erwachsenen war das simple Gehen mit einer geringeren Sterblichkeit verbunden, egal ob sie dabei auch ein moderates bis hohes Belastungsniveau erreichten. Die Botschaft für zu Hause lautet: gehen, gehen, gehen.
Gehen, gehen, gehen. Bauen, bauen, bauen.
Genau.
Ja, und wenn es dann nicht mehr geht, ne, und man Schmerzen hat, was macht man dann?
Tabletten nehmen.
Richtig, Tabletten nehmen. So, und jetzt haben WissenschaftlerInnen von der Johns Hopkins Universität, ich dachte, es funktioniert. Es ist natürlich die
Johns Hopkins Universität. Ja, ich lasse mich diese Plattenwitze nicht ein.
Ich habe immer gedacht, ich habe Johns Hopkins Universität, habe ich, oder einfach nur Hopkins Universität, weil sie dachten, sie können den Vornamen weglassen, der kein Vorname ist, während der Pandemie dermaßen oft irgendwo im Radio gehört. Ja. Das war, ja. Jedenfalls haben sie an Johns Hopkins einfach mal geguckt, wann eine Tablette am schnellsten wirkt, haben ein Computermodell des Magen-Darm-Trakts gemacht, haben eine Aspirin, also eine Acetylsalicylsäure-Schmerztablette genommen und haben Körperhaltungen simuliert und geguckt, wie schnell oder langsam löst sich denn diese Tablette auf, also wie schnell oder langsam kommt denn überhaupt der Wirkstoff in den Darm, sodass er dann verstoffwechselt werden kann. Was denkst du, wann wirkt die Tablette am besten?
Ich denke mir zuerst, was ist denn das für eine absurde Idee, dass man guckt, irgendwie, ob ich jetzt am Kopf stehe oder keine Ahnung.
Genau. Naja, du hast Kopfschmerzen, du schmeißt dir eine Tablette ein. Was ja sehr oft passiert ist, also es gibt ja auch tatsächlich Erkenntnisse darüber, wie lange es dauert, bis eine Wirkung eintritt. Was sehr oft passiert, ist das, jetzt nagel mich nicht fest, also ich habe das vor Jahren, habe ich da mal was drüber gelesen, ist, dass deine Schmerzen, insbesondere wenn es so Spannungskopfschmerzen sind und sowas, verschwinden, bevor die Tablette überhaupt wirken kann. Das heißt, alleine, dass du die Tablette genommen hast, entspannt dich schon sehr, so sehr, dass deine Kopfschmerzen weniger werden. Interessanter Effekt. Aber das meine ich nicht, sondern du willst ja tatsächlich wissen, wie kriege ich so schnell wie möglich die Schmerzen weg?
Also ich habe keine Ahnung von Medizin, das weißt du ja, aber ich würde das einfach sagen, was auch immer sich im Körper ausbreiten soll, wenn halt der Stoffwechsel läuft, dann geht schneller, das heißt, ist vermutlich Liegen weniger gut als Stehen, wenn es dir um die Schnelligkeit der Ausbreitung geht.
Falsch.
Und das ist keine Ahnung von Medizin, habe ich ja gesagt.
Und das ist wirklich total abgefahren. Je nachdem, wie deine Körperhaltung ist, wird die Wirkung der Tablette bis zu 83% beschleunigt. Bei Acetylsalicylsäure ist das eine Stunde Unterschied.
Ja, jetzt, sag doch jetzt,
ich hätte halt auch gedacht, so, ja, stehen natürlich, ne, dann rutscht das alles so schön runter und dann ist das gut. Tatsächlich ist es so, dass wenn du auf der rechten Seite liegst, die Medikamente am schnellsten aufgenommen werden.
Okay.
Weil du, wenn du auf der rechten Seite liegst, die Tablette am schnellsten zum Magenausgang gelangen kann.
Aha.
Also es hängt tatsächlich davon ab, wo der Magenausgang ist. Geil, oder?
Ja.
Also stell dir mal vor, du und warte mal, was war auf dem Rücken oder, ich glaube, auf der linken Seite war es am schlimmsten.
Ich überlege gerade, ich immer lieg, wenn ich lieg. Also ich, wenn ich einschlafe, lege ich mich immer auf die rechte Seite, genau. Auf die rechte Seite, auf dem Bauch meistens. Hm. Und wenn ich in der Nacht aufwache und weiter schlafe, dann liege ich immer auf dem Rücken.
Gut, ich weiß immer gar nicht mehr. Ich sag mir seit Jahren, du musst dir mal merken oder aufschreiben oder sonst wie du aufwachst. Und ich merke das immer nicht. Naja, jedenfalls stehen und sitzen ist nicht gut. Auf der linken Seite liegen ist nicht gut. Also auf der rechten Seite liegen ist am besten. Dann wirkt die Tablette, die du dir eingeworfen hast, am schnellsten.
Ja, gut zu wissen, wenn ich mal wieder eine brauche. Und was man dann macht, wenn man sich auf die rechte Seite...
Oh, jetzt kommt's.
Mhm. Ja. Aber wenn man es macht, wenn man sich auf die rechte Seite legt, ist, dann kann man auch gut einschlafen,
ja.
Was praktisch ist, denn wer wenig schläft, wird egoistisch.
Ja, hab ich auch gefunden, die Nachricht finde ich auch total geil. Meine Überschrift war sogar, Schlafmangel macht hartherzig.
Ach, ich hab ja egoistisch. Ja. Mhm. Ja, bist du gut ausgeschlafen heute?
Nein, absolut nicht, absolut nicht. Gut. Ich hab ja entsetzliche Schlafstörungen. Mhm. Also meistens habe ich, also ich habe in der Regel Einschlafstörungen und je älter ich werde, desto mehr Durchschlafstörungen habe ich auch, muss dann immer pinkeln, wenn ich aufwache, wodurch ich dann auch immer noch wacher werde, als ich eigentlich und so weiter. Na, ich habe letzte Nacht sehr wenig nur geschlafen, ja.
Ja, und drum bist du so ein großer Egoist.
Genau.
Wahrscheinlich wirst du demnächst FDP wählen.
Hier, Florian, Schlafmangel macht hartherzig, du Arschloch.
Genau, ja. Nee, das ist eine Studie von der Universität Kalifornien, Berkeley.
Ja.
Und die haben, es waren halt, wie gesagt, nicht jetzt die Millionen oder Tausende Probanden von den Studien von den letzten Geschichten, das waren nur 24, die sind halt im Bett gelegen und haben halt geschlafen. Und einmal haben sie nicht geschlafen. Also sie haben quasi Fragebogen ausgefüllt im ersten Experiment, einmal mit Schlaf und einmal mit einer Nacht ohne Schlaf.
Da ist auch wichtig zu immer dazu zu sagen, finde ich, also die Fragebögen, die da ausgefüllt werden, das sind standardisierte psychologische Tests. Da gibt es eine Datenbank, wo wirklich bewährte, validierte Testmethoden abgerufen werden können. Also wo du als Forscher, Forscherin hingehen kannst und sagen kannst, ich möchte gerne XY rausfinden, ich gucke mal, ob es einen standardisierten Test dafür gibt. Und der wird dann eingesetzt und dadurch ist das dann theoretisch reproduzierbar. Dass die Psychologie jetzt in der Reproduktionskrise steckt, ist ein anderes Thema. Aber finde ich mal wichtig, weil so wie Fragebogen kommt dann gerne mal, wenn du sowas erzählst.
Was sie auch noch gemacht haben, währenddessen ein FMRT gemacht, also einfach mal geguckt, was geht im Hirn an Aktivität ab. Und da haben sie zuerst gesehen, dass die Bereiche des Gehirns, die für Einfühlungsvermögen und Empathie wichtig sind, dass die weniger aktiv sind, wenn du eine Nacht lang nicht geschlafen hast. Mhm. Keine Ahnung, ich bin auch ja krantig, wie man in Österreich sagt, wenn ich zu wenig geschlafen habe, das kann man durchaus nachvollziehen.
Ich habe auch, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, ich muss mir unbedingt den Begriff prosoziales Hirnnetzwerk merken.
Ja, also wie gesagt, das haben sie jetzt erstmal festgestellt. Dann haben sie aber auch diese Fragebögen ausgewertet und festgestellt, dass auch die Bereitschaft, anderen Menschen zu helfen, geringer ausfällt, wenn du weniger geschlafen hast. Okay, das war das erste Experiment. Dann haben sie in dem zweiten Experiment 100 Personen angeguckt, also die ihre Schlaf Qualität und Quantität, also wie gut haben sie geschlafen, wie lange haben sie geschlafen, angeguckt und wieder Fragebogen gemacht. Und das ging jetzt über 3-4 Nächte. Und Leute, die zu wenig Schlaf gehabt haben, nach eigener Aussage zu wenig Schlaf, haben dann auch nach eigener Aussage wieder einen geringeren Drang verspürt, anderen zu helfen. Also wenn es jetzt keine Beispiele, was sie genannt haben, war Aufzugstür aufhalten oder jemand, der sich verletzt hat, zu helfen. Und die halt wenig geschlafen haben, haben gesagt, sie sind weniger daran interessiert, anderen zu helfen. Und das haben sie auch in anderen Studien untersucht. Da ging es um die Sommerzeitumstellung auf das Spendenverhalten.
Ach komm.
Und das war tatsächlich, das ist wieder eine Datenstudie, das war eine Datenbank. Ja. Die 3 Millionen Spenden waren da drin, also zwischen 2001 und 2016 in den USA. Und das Resultat, Die Spenden für wohltätige Zwecke sind in den Bundesstaaten zurückgegangen, in denen die Nacht eine Stunde kürzer war. Und zwar um 10%. Und da, wo die Uhren nicht umgestellt werden, was anscheinend in den USA nicht einheitlich ist, da gab es diesen Rückgang nicht. Das heißt, diese eine Stunde weniger Schlaf hat dazu geführt, dass die Menschen 10% weniger gespendet haben.
Krass. Also das, ja, ist echt krass, ja.
Ja, also wenn wir das nächste Mal für Spenden für die Podcasts aufrufen, dann machen wir das nicht am Tag nach der Zeitumstellung. Dann
machen wir das sonntags mittags.
Genau.
Vermutlich haben dann die meisten ausgeschlafen. Ja, krass. Also das ist krass.
Ein Zitat noch, hier. Das hat hier einer von den Autoren gesagt, ein Zitat, das fand ich recht schön. Wenn Schlaf in der Gesellschaft unterbewertet wird, bekommen wir nicht nur medizinisches Personal, das unter Schlafentzug leidet, sondern wir leiden auch täglich unter unfreundlichen und weniger empathischen Begegnungen.
Mhm.
Also schlaft euch aus, Leute.
Und das verstärkt sich dann vermutlich auch nochmal, ne? Wenn du eh schon scheiße drauf bist und alle anderen sind das auch, dann kriegst du auch nicht unbedingt bessere Laune. Ich hatte ja eben gesagt, ne, also mein Schlafproblem äußert sich ja vor allen Dingen auch dadurch, dass ich nachts aufwache und dann aufs Klo muss. Und jetzt haben in an der Universität von Amerika, UC Davis, also University of California Davis, haben WissenschaftlerInnen sich mal angeguckt, was denn eigentlich unser Urin mit der Umwelt veranstaltet. Und es gibt da ein Problem, denn wir nehmen zu viel Eiweiß zu uns, also okay, zu viel Proteine. Wir essen zu proteinreiche Nahrung. Manchmal merkt man, dass ich aus Köln komme. Wir essen zu viel proteinreiche Nahrung. Also die Ernährungswissenschaft empfiehlt pro Kilogramm Körpergewicht 0,8 Gramm Eiweiß pro Tag, ja, zu sich zu nehmen. Je älter du wirst, desto mehr, also bis zu 1 Gramm. Also jetzt nicht dann irgendwie, wenn du 85 bist und jeden Tag eine Stunde gehst, sollst du jetzt auch nicht irgendwie 7 Gramm Eiweiß jeden Tag zu dir nehmen, weil da riechen die Fürze auch komisch von. Was dieses Eiweiß macht, ist, wird halt verstoffwechselt und bildet dann in der Ausscheidung Stickstoff, also Harnstoff. Und in Harnstoff ist Stickstoff, also ist ein sehr stickstoffreiches Produkt des Körpers. Das pinkelst du dann ins Klo, dieser Harnstoff wird in die Kläranlagen geleitet und da nicht abgebaut.
Okay.
Weil die das halt nicht machen. Also die Kläranlagen haben jetzt, weißt du, es ist halt nicht so unbedingt vorgesehen, dass Kläranlagen Stickstoff abbauen. Zumindest in den USA scheint es so zu sein. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Das führt dann wiederum dazu, dass zu viel Stickstoff über den menschlichen Urin in den Wasserkreislauf gelangt.
So. Und da ist er nicht gut.
Und da ist er nicht gut, weil, ne, das ist ja Gülledüngen. Also wenn, ja, ne, das ist halt nicht gut, weil die Überschüsse.
Gülle.
Genau, die Überschüsse, also was die Pflanzen an Stickstoff nicht aufnehmen, das geht dann halt in die Oberflächengewässer und ja, da hast du dann Nährstoffe, die wiederum Algenwachstum befördern. Fischsterben in der Oder ist also das erste Bild, was mir irgendwie in den Kopf kommt, was allerdings eine andere Ursache gehabt zu haben scheint. Ja, es gibt halt zu viel Stickstoff in den Oberflächengewässern und einen guten Anteil daran hat der menschliche Urin. Und was sie haben, also es gilt alles für die USA, also für Nordamerika, was sie sich angeguckt haben, ist, wie viel besser würde es denn, wenn wir uns irgendwie besser ernähren würden? Und sie sagen, dass sie kurzfristig könnten wir mit einer Ernährungsumstellung 12% weniger Stickstoff in die Oberflächengewässer bringen, bis Mitte des Jahrhunderts trotz Bevölkerungswachstum 30%. Und alles, was wir dafür machen müssen, ist nicht Vegetarier werden, sondern einfach nur so viel Eiweiß höchstens zu uns zu nehmen, wie die ErnährungswissenschaftlerInnen sowieso sagen.
Ja, ich finde das auch ich finde das auch so grauenhaft, nicht grauenhaft, aber wir sind wieder beim Sport. Ich mache ja gern Sport und wenn du dann irgendwie fürs Radfahren, fürs Laufen, wenn ich mir da irgendwie was überlege, was packe ich mir jetzt ein, wenn ich jetzt irgendwie eine längere Distanz unterwegs bin, dann was es da so an Sportnahrung gibt, das ist alles dieser ganze Protein, dieser Hochprotein-Quatsch. Ja. Ich finde erstmal den Geschmack so grauenhaft von diesen ganzen Proteinregeln. Ja,
es gibt welche, die ganz gut schmecken.
Nee, alles. Also ich mag dieses Proteinzeug nicht, was da drin ist. Ja. Keine Ahnung, wo dieser Geschmack herkommt, aber ich mag das alles nicht. Und tatsächlich gibt es ja auch schon teilweise außerhalb der Sportnahrung. Da gibt es ja diesen High-Protein-Pudding und Joghurt.
Ja,
also
ja.
Das ist wieder, wird Protein in die Nahrung reingepfeffert, das erstens sowieso keinen Effekt hat, weil das ja viel zu viel ist, was wir aufnehmen und dann offensichtlich auch noch Umweltauswirkungen hat. Also
ja, und das ist auch ein völlig falsches Gesundheitsversprechen natürlich auch macht, ne? Weil High Protein heißt ja immer direkt so, okay, High Protein, dann sind ja weniger Kohlenhydrate drin oder weniger Zucker drin, weniger Fett drin, ist super gesund und macht dann auch noch, weil meine Zellen brauchen ja Protein zur Teilung und tralala. Das ist eigentlich das, was mich dabei am meisten ärgert, das Gesundheitsversprechen. Was ich an diesen Proteinriegeln ganz interessant finde, ist, dass sie extrem sättigen.
Ja, das ist ja, um das geht's mir dann meistens nicht so, sondern ich möchte einfach nur, wenn ich irgendwie 100 Kilometer mit dem Fahren unterwegs bin, dann mache ich zwischen eine Pause und dann habe ich Hunger. Und dann muss ich jetzt nicht irgendwie, ich bin jetzt nicht einer von denen, die sagen, ich muss irgendwas essen, Hauptsache ich bin satt danach, sondern ich esse halt gern was mir auch schmeckt. Ja. Also diese Leute, die sich da eben, du hattest, glaube ich, mal vor Ewigkeiten irgendjemand interviewt, der da jahrelang rumgeforscht hat, um irgendeine komische Plörre zu entwickeln.
Säulenfragen,
die nach nichts schmeckt, aber wo er dann nicht mehr sich Gedanken was essen machen muss. Genau. Ich dachte, ich kann es, okay, gut, schön gemacht. Macht und alles, aber kann ich nicht nachvollziehen, weil für mich ist halt irgendwie Essen nichts, wo ich mir denke, wow, schon wieder muss ich was essen. Ich wünschte mir, es könnte etwas geben, wo ich nicht so oft essen muss, aber trotzdem nicht sterbe. Also das ist irgendwie ein Problem, das ich nie hatte. Du wahrscheinlich auch nicht, deswegen waren wir beide sehr dick. Und
Also, ja, bei Frank war ja das Interessante, dass er ja durchaus das lustvolle Essen nicht sein gelassen hat, sondern er hatte halt einfach keinen Bock mehr, sich jeden Tag zu fragen, scheiße, was esse ich denn jetzt? Das finde ich eigentlich, das ist halt noch nicht mal so ein, ich optimiere jetzt meine Nahrungsaufnahme-Twist, sondern da einfach nur sagt so, ey, nee, das ist mir zu anstrengend alles. Ich habe keinen Bock, mich anzustrengen. Ich hole mir lieber am Wochenende eine Pizza, da weiß ich, was ich ist schon ganz cool. Diese Sachen sind auch extrem weiterentwickelt worden übrigens. Ich habe von einem Hersteller, es gibt mittlerweile Hersteller, die das als Komplettset so als Shake-Pulver anbieten, mit wirklich guten Geschmäckern. Und ich habe von einem Hersteller was hier, das ist so, schmeckt wie, ja, wie so ein, also geschmacklich wie so ein Haferbrei mit einem Hauch Vanille dran. Also gar nicht schlecht, wenn man Hafer mag. Ich mag Hafer sehr gerne. Und das trinke ich immer oder shake mir das immer zusammen, wenn ich krank bin, zum Beispiel. Nicht, also wenn ich krank bin und so, weißt du, du überhaupt keinen Appetit, aber du weißt, du musst irgendwas essen, sonst fällst du gleich um und so. Und dann haue ich mir so ein Ding rein und finde das ganz angenehm.
Ich habe nie keinen Appetit, auch wenn ich krank bin, habe ich Appetit. Also ich habe, ich glaube, da muss ich schon wirklich sehr, sehr krank sein. Da muss ich mit der Lebensmittelvergiftung oder weiß irgendwas haben. Aber ich habe nicht keinen Appetit. Und das, auch wenn ich jetzt hier, wie du sagst, von Shake, das wäre sowieso nichts. Also Nahrung, die ich trinke, ja, okay, dann hat die vielleicht 1000 Kalorien, aber ich habe trotzdem noch Hunger danach. Also das funktioniert nicht bei mir. Also
da ist dann wahrscheinlich wieder so viel Eiweiß drin. Müsste ich mal auf die Packung. Ist dann wieder so viel Eiweiß drin, dass du trotzdem satt wirst.
Ja, ich kann ja sagen, dass ich satt bin, aber dann habe ich trotzdem noch
was essen.
Lust. Ich habe nur was getrunken. Ja, verstehe. Egal. Bevor wir unsere eigenen Defizite hier ausbreiten in der Welt. aber es passt dazu. Du hast erwähnt hier der ganze Proteinquatsch ist ein leeres Versprechen. Das gleiche gilt für etwas, was auch sehr oft.
Es ist kein leeres Versprechen. Das nur auch nicht, weil es gibt auch genug Leute, die viel zu wenig Protein zu sich nehmen. Also diese 0,8 Gramm, diese Empfehlung wäre eigentlich ideal. Wenn da jeder darauf achten würde, hätten wir das Stickstoffproblem im Griff und unsere Körper. Griff.
Was tatsächlich aber ein leeres Versprechen ist, weil es in der Schlagzeile der Nachricht steht, die ich jetzt erzählen will, ist die Bezeichnung klimaneutral.
Ja, klar.
Das ist jetzt offensichtlich keine aktuelle Studie oder sowas, sondern es dürfte sich dieser Artikel hier beziehen auf eine Radiosendung mit einem Leiter des Instituts für technischen Umweltschutz an der TU Berlin. Aber es ist trotzdem interessant.
Geht es um Offsets, also Kompensationsgeschäfte?
Kommt auch drin vor.
Aber das ist so ein Thema, das gerade irgendwie virulent geworden ist. Unter anderem, glaube ich, sogar, weil John Oliver das in Last Week Tonight vor ein paar Wochen besprochen hatte.
Also es geht auf jeden Fall halt um die Sache mit dem Klimaneutralen. Ich weiß jetzt nicht, wie das in Deutschland ist. Es ist auf jeden Fall etwas, wo man sich denkt, wenn da draufsteht, dieses Produkt ist klimaneutral, denkt man sich, okay, da hat wohl wer geschaut, ob das klimaneutral ist und kam zu dem Schluss, das ist klimaneutral. Das Problem ist, und da gibt es eine Studie, weiß nicht, eine Umfrage von einer Unternehmensberatung. 7.500 Menschen, 65% davon, kaufen Produkte unter anderem aufgrund der Umweltfreundlichkeit und klimaneutral, ja klar, tue ich auch gerne.
Ja klar.
Prinzipiell würde ich auch sagen, wenn ich zwei Tafeln Schoko habe und auf der einen steht drauf klimaneutral und auf der anderen nicht, dann neige ich vermutlich auch dazu, zu der zu greifen, auf der klimaneutral draufsteht. Ja. Wenn es nicht irgendein so absurder Geschmack ist, irgendwie so Erdbeerjoghurt oder sowas.
Ja. Magst du nicht?
Aber
nee. Es gibt es ist auch egal, jetzt können wir private Unzulänglichkeiten. Von Alpro, das ist so ein Soja.
Kenn ich Alpro, ja.
Von denen das Erdbeerzeug. Ich mag Erdbeerjoghurt nämlich eigentlich auch nicht, aber ich mag total gern Erdbeeren. Und von Alpro das Erdbeerzeug, das, ich bin da richtig süchtig nach.
Nee, ich bin Schokoladen-Nazi. Also entweder okay. es gibt entweder Schokolade, also Vollmilch oder Zartbitter. Ja. Meinetwegen kann man noch Nüsse reintun, aber das war's. Alles andere, ne.
Okay, verstehe.
Da mag ich nicht. Aber egal. Jedenfalls klimaneutral, ja. Und es gibt keine irgendwie genormten Kriterien, was klimaneutral ist. Ja, ich zitiere jetzt hier diesen Matthias Finkbeiner, den Leiter vom Institut für Technischen Umweltschutz in Berlin. Das Label klimaneutral sagt nichts darüber aus, ob tatsächlich Emissionen reduziert wurden und wie viel kompensiert werden musste. Also da kann man klimaneutral draufschreiben, aber was die Firmen dann tatsächlich genau machen, um zu sagen, dass klimaneutral ist, das wird nicht geprüft, das ist nicht genormt, das kann irgendwas sein. Ja, das kann sein, dass sie eben CO2-Zertifikate gekauft haben. Ja. Das kann sein, dass sie, keine Ahnung, irgendeinem Klimaschutzprojekt Geld rübergegeben haben. Das kann sein, dass sie irgendwo eine Windkraftanlage mitfinanziert haben. Und das ist natürlich alles gut.
Es geht noch besser. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. In den USA jedenfalls ist es gesetzlich so geregelt, dass du also du sagst, es kann sein, dass sie irgendwo ein Windrad gebaut haben, es kann sein, dass sie in den USA scheint es zu reichen, ich verlinke das in den Shownotes, diese Sendung Last Week Tonight, in den USA scheint es zu reichen, einen Baum nicht abzuholzen, um das Ding als klimawirksam praktisch hinterher zu verkaufen. Das heißt, wenn du einen Baum hast und sagst, ich holz den ab, aber wenn ich ihn nicht abholze, dann schreibt ihr mir 5 Tonnen CO2 gut, dann kriegst du es gut geschrieben. Das ist total absurd. Ja.
Und dieser Podcast hier ist auch klimaneutral, weil ich rufe Holger jeden Tag an und sage, Holger, lass die Axt zu Hause, du gehst jetzt nicht raus, genau. Und haust nicht den Baum um.
Genau.
Das ist nicht. Und das sagt man im Prinzip, natürlich ist es sinnvoll, wenn jetzt irgendwie eine Firma sagt, wir finanzieren jetzt Windräder, klar, das ist gut, aber das ist dann trotzdem nicht unbedingt klimaneutral, ja, weil du brauchst hast ja auch Emissionen, wenn du ein Windrad baust. Das behauptet ja, es gibt ja nichts, klimaneutral, ja. Es gibt nur, manche Dinge sind besser, manche sind schlechter. Ja,
ein Baumpflanz, also eine Eichel nehmen, die auf der Straße liegt und die einpflanzen und von alleine wachsen lassen. Das ist.
Ja, es sei denn, du holst die Eiche nachher wieder um und verbrennst sie.
Ja, klar. Nee, da musst du schon ein Haus draus bauen.
Ja. Also das ist aber auch so, viele dieser Zertifikate haben tatsächlich eben mit Aufforstung zu tun, aber auch das, wie gesagt, Aufforsten allein haben wir auch schon oft genug gehabt. Es kommt darauf an, was du wohin baust. Nicht überall, manchmal ist der Wald auch schlecht fürs Klima und wenn du ihn abholst, sowieso.
Na und also, irgendwann muss man sich halt auch überlegen, was macht man damit, weil so ein Baum, der bindet nicht sein Leben lang CO2, der hört irgendwann einfach damit auf. Ja. Nach, ich glaube, 50 Jahre oder so war das, ne?
Genau. Ja. Dann müssen wir Beton drüber schütten. Zement.
Zement, genau. Klimaneutral Zement.
Genau. Nee, aber auf jeden Fall stellt dieser Forscher fest, dass es eben, ja, es gibt keine einheitlichen Gütesiegel. Es wird, sagt er, in einer ISO-Norm gearbeitet, die idealerweise europaweit einheitlich ist. Aber ja, es wird dran gearbeitet, ist halt...
Ja, das ist halt Deutschland. Deutschland will Waffen an die Ukraine liefern. Ja, will.
Genau.
Ja. das geht halt nicht. Das ist halt. Man muss. Ich finde, da fehlt dann auch immer so ein Bezugssystem. Klimaneutral. Was heißt das denn eigentlich? Eigentlich müsste da ja draufstehen. So, Sie dürfen. Guten Tag, Herr Klein. Sie dürfen dieses Jahr noch 3 Tonnen CO2 in die Atmosphäre entlassen. Sollten Sie mehr entlassen, sind Sie nicht klimaneutral. Sollten Sie weniger entlassen, sind Sie sogar überklimaneutral. Also das ist so. Was ich ja mache, ist, ich kompensiere ja meine CO2-Emissionen, was ja so ein bisschen so ein komischer Ablasshandel auch immer ist. Ne? Und da ist es halt so, dass ich gebe Geld dafür, dass eine Firma, in dem Fall ist das Atmosphäre, die erscheinen mir am seriösesten, weil die machen halt keine Aufforstungsprojekte. Also sagen, nee, was machen wir nicht? Dann brennt der Wald ab, was haben wir dann gewonnen? So, sondern die investieren dann halt tatsächlich in solchen, so einen Kleinkram halt, Solarkocher für irgendwelche, weiß ich nicht, Subsahara-Afrika-Dörfer und sowas, damit die aufhören, Holz zu verbrennen. Was ich da ja mache, ist, ich kaufe ja jemand anderem das CO2 ab, das er nicht erzeugt. Und solange das nicht in so eine ISO-Norm oder in, also dass da irgendein Bezugsrahmen hergestellt wird, ist das alles Quatsch. Das kann nur Quatsch sein.
Ja.
Also klar, kann ich jetzt hingehen und sagen, okay, ich bin dieses Jahr mit meinen Verbrennerfahrzeugen, 10.000 Kilometer gefahren, das hat so und so viel Sprit verbraucht, so und so viel CO2 erzeugt, kann dann entsprechend solche Projekte fördern, bei denen genauso viel CO2 nicht erzeugt oder sogar zurückgenommen wird. Aber bin ich dadurch klimaneutral? Natürlich nicht. Nee. Ich habe CO2 erzeugt.
Ja, da müsste man, wenn man das ernst nimmt, dann müsste man wirklich irgendwie hier so ein Projekt haben, wie diese Versuchsanlage in Island, die wirklich halt aktiv CO2 aus der Atmosphäre raussaugt. Genau. Und
das ist ja aber auch, es ist ja auch so ein komischer, was macht das Ding? In einem Jahr entzieht es der Atmosphäre so viel CO2 wie 80 Pkw oder so ähnlich.
Ja, es ist halt
so
eine Versuchsanlage, es bringt ja, halt nichts, ja. Ja.
Und die ist trotzdem schon riesengroß. Und das ist, wenn du dich da nämlich mal hinsetzt, dir das Ding anguckst und dann mal ausrechnest, wie viele von den Dingern überall stehen müssen, funktioniert das auch schon wieder nicht. Also alleine dann der Bau dieser Anlagen wäre dann schon wieder, obwohl die sich dann ja vielleicht selbst klimaneutralisieren könnten. Ja, nee, das ist alles Beschiss, da hast du recht.
Also guckt euch an, was ihr kauft, überlegt euch, warum ihr es kauft und am besten ist, man kauft, ja, je weniger man kauft, desto besser für die. Ja,
je weniger man kauft, desto besser, je weniger man isst, desto besser, vor allen Dingen Eiweiß.
Genau.
Wo wir beim Klima sind, es gibt eine neue Studie vom National Geological Survey of Denmark and Greenland. Die haben sich angeguckt, das Schmelzen des Eisschildes von Grönland. Ja. Und haben einfach mal ihre Simulationen angeworfen. Anscheinend hat das so noch niemand gemacht bisher, wie sie es gemacht haben. Haben ihre Simulationen angeworfen und haben einfach nur gesagt, okay, wir simulieren jetzt mal den besten anzunehmenden Unfall. Wir hören sofort alle auf, CO2 in die Atmosphäre zu entlassen. Also wenn wir jetzt stoppen, weltweit CO2 in die Atmosphäre zu entlassen, werden trotzdem 3,3% des Grönlandeises abschmelzen. Das sind 10 Trillionen Tonnen, was ich mir schon nicht mehr vorstellen kann. Ich kann mir eher vorstellen, dass es so viele Lichtjahre entfernt einen Stern gibt, als so viel Gewicht oder so viel Masse. Und der Anstieg des Meeresspiegels, der wäre dann 27 Zentimeter. Das heißt, wir werden in jedem Fall einen Anstieg des Meeresspiegels um 27 Zentimeter sehen.
Ja, ja, also natürlich. Also das war ja natürlich
und,
irgendwie auch.
Und das Problem ist jetzt aber, dass die sich, das, also was mich da so ein bisschen nervös dran macht, ist, dass sie, die unterschätzen sich ja immer absichtlich. Die haben ja die letzten 30 Jahre, haben die ja immer Prognosen rausgegangen, ja, steigt dann um 2 Zentimeter in 10 Jahren. Stellt sich raus, sie sind in 5 Jahren um 3 Zentimeter gestiegen, aber sie haben sich nicht getraut, das zu sagen. Das finde ich irgendwie so ein bisschen
Also das Besondere an dieser Forschung und an diesem speziellen Ding war jetzt nicht, dass sie das rausgefunden haben, weil das hat man schon gewusst, dass irgendwie Grönland schmilzt und ja.
Habe ich das falsch gelesen?
Nee. Also es geht darum, dass die 27 Zentimeter, also man weiß ziemlich gut den Verlauf des Meeresspiegelanstiegs in Abhängigkeit der CO2-Menge. Ja. Sie haben jetzt wirklich mal eine neue Art von Modellierung untersucht. Und zwar, sie haben jetzt nicht so dieses klassische Meeresspiegelmodell, Klimamodell genommen, sondern sie haben den Massenverlust des Gletschers. Das heißt, die können nicht sagen, wo schmilzt das und in welchem Zeitraum schmilzt das, sondern nur, wenn jetzt die CO2-Menge in der Atmosphäre heißt, so und so viel, weil dann weiß man auch, okay, da kommt jetzt nichts mehr dazu. Ja. Man kann berechnen, wie viel durch die Atmosphärenchemie im Laufe der Zeit weggibt. Also mit der Menge an CO2 ist so viel Gletscher weg. Das war jetzt quasi hier die Berechnung.
Und jetzt was ja hier jetzt gerade deutlich wird zwischen uns beiden ist, dass mir, obwohl ich mich hinreichend dachte, ich mit dem ganzen Scheiß beschäftige, schon länger, dass mir nicht klar gewesen ist, dass diese 27 Zentimeter sowieso schon eingepreist sind.
Ja,
also. Das heißt, wir haben doch ein Kommunikationsproblem immer noch.
Ja, Klimakommunikation, da werden ganze Bücher drüber geschrieben. Ja. Also das, was jetzt genau ist, vor allem, es ist ja auch hier, ich kann es wirklich nachvollziehen, also es ist so viel Forschung zu dem Thema. Ich meine, es gilt für jede Disziplin. Also oft kannst du auch irgendwie, keine Ahnung, organische Chemie anschauen. Da werden auch irgendwie tausende Papers pro Tag veröffentlicht werden. Es ist halt nur, dass in dem Fall Klima, da ist mittlerweile auch enorm viel Berichterstattung drüber. Das heißt, du kannst kaum irgendwie in der Zeitung ein Online-Medium aufmachen, ohne halt irgendwie eine Klimanachricht zu finden, was gut ist, weil es berichtet werden muss. Ja. Aber es fehlt halt so das große Ganze rundherum, die Einordnung, was heißt das jetzt? Also wie gesagt, hier diese 27 Zentimeter, ist es jetzt neu, ist es alt, wissen wir das schon, wissen wir das nicht, was ist daran das Neue? Aber die meisten entscheiden sich dann halt doch, hier, wir haben rausgefunden, 27 Zentimeter, wenn Grönland schmilzt.
Ja.
Ja, also wenn Grönland ganz schmilzt, ist es noch mehr, das sind ein paar Meter oder sowas. Ja, wenn die Antarktis schmilzt, sind 70 Meter, wenn da alles abschmilzt. Also das, da kommt noch mehr, da ist die Gletscher auch noch, die machen auch noch ein paar, glaube ich, einen halben Meter aus oder sowas. Also das wissen wir schon. Aber in dem Fall war halt wirklich das Interessante, Ganze, dass du eben die Methodik, also sie haben jetzt quasi hier eine Methodik verwendet, die genauer war als bisher, aber eben, dass sie nur dir nur sagen können, so viel Eis ist am Ende weg. Ja. Ja, sie können ja nicht sagen, in dem Zeitraum ist quasi wie das in welchem Zeitraum das Eis weggeht. Das kann die Methode nicht sagen, aber sie kann dir genauer sagen als vorher, wie viel Eis am Ende weg ist. Das ist quasi das Neue.
Okay. Wobei der Artikel, den ich gelesen habe, der sprach von bis 2050, ne?
Möglich, ich habe das Paper dazu jetzt nicht gelesen, aber ja. Kann gut sein. Also das jetzt, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe es jetzt auch nur aus dem Kopf reproduziert, das Ganze. Also was man weiß, ist, dass du halt wirklich momentan davon ausgehst, glaube ich, dass wir bis 2100 mindestens 70 Zentimeter haben und unter Umständen deutlich mehr. Und ich glaube mindestens 3 Meter bis 2300 oder irgendwie sowas.
Wow.
Und das ist ja auch so ein Ding. Also das ist auch einer der vielen Effekte bei der Klimakrise, die schwer umkehrbar sind oder zeitasymmetrisch sind. Ja, weil ja. Es geht enorm schnell, dass so ein Gletscher schmilzt. Ja, da muss es ein paar Mal im Sommer heiß sein, ein paar Mal im Winter wenig Niederschlag, dann kommt im Winter nichts nach, im Sommer schmilzt und dann irgendwann ist das ganze Ding jetzt sehr schnell, im Laufe von Jahrzehnten ist der Gletscher ins Meer gelaufen.
Bis wieder jetzt, aufzubauen, da brauchst du ja, das braucht Jahrhunderte wahrscheinlich.
Ja, doch viel länger, erstmal muss es kühl genug sein.
Dass ja, das
es
meine ich, Jahrhunderte mit dem angemessenen Klima. Ja.
Und dann muss es irgendwie dann schneit es halt ein bisschen und Jahr für Jahr kommt dann so eine Schicht dazu. Das heißt, also dieser Meeresspiegelanstieg, den wir haben jetzt und der kommen wird, der bleibt uns Jahrhunderte. Also das wird Jahrhunderte dauern, bis der Meeresspiegel wieder sinken wird. Das lässt sich auch, egal, auch wenn wir das machen, was die in der Forschung angenommen haben, nämlich per Fingerschnips den CO2-Ausstoß einstellen, dann hängt uns das, was jetzt ist, hängt uns trotzdem noch Jahrhunderte nach. Und es ist nicht nur bei der Gletscherschmelze so, sondern auch bei ganz vielen anderen Effekten ist es so.
Hast du das Gefühl, dass wir hinreichend darauf vorbereitet sind? Also jetzt Anpassungsmaßnahmen, ne?
Nein, ich brauche nicht Gefühl haben. Das ist im Prinzip der komplette zweite Teil des IPCC-Berichts, des aktuellen, beschäftigt sich mit Risiken und Anpassungsmaßnahmen. Der ist so aufgeteilt in die, wirklich dazu, jeder Sektor hat so sein eigenes Kapitel, also städtische Infrastruktur, Medizin, was war dann noch so drinnen, Verkehr und alles, also alles und diese ganzen Sektoren werden da extra behandelt. Und so gut wie überall enden diese Kapitel damit, es gibt Anpassungsmaßnahmen, das, was jetzt getan wird, reicht nicht aus und das Geld, das dafür bereitgestellt wird, ist nicht ausreichend, um die Anpassungsmaßnahmen durchzuführen. Also das ist immer so das Fazit. Es gibt, so gut wie allen Klimarisiken, sind wir zumindest theoretisch in der Lage, mit dem, was wir jetzt wissen, entsprechende Anpassungsmaßnahmen zu machen. Also keine Ahnung, jetzt hier Bäume in der Stadt pflanzen, damit es nicht zu heiß wird, irgendwie hier Häuser auf Stelzen stellen, was weiß ich. Also es gibt Ummengen, das sind teilweise über mehrere Seiten sich erstreckende Tabellen in diesen Bericht, wo die einzelnen Anpassungsmaßnahmen durchgegangen werden. Und es ist nicht immer irgendwie so großartig technisch. Ja, oft, zum Beispiel bei der Landwirtschaft oder sowas, ist eine Anpassungsmaßnahme, dass du halt, Pastoralismus zum Beispiel, ja, also einfach Herdenwirtschaft, also dass du so die Tiere halt, ja, so die, wie die Schafsherden, die halt irgendwie rumlaufen oder sowas. Das ist, die sind deutlich klimaresilienter und besser fürs Ökosystem, wodurch dann nochmal extra Klimaresilienz dazukommt als die klassische Massentierhaltung. Und das ist auch ein Problem, weil bei uns in Europa ist der Zug eh schon abgefahren. Wir haben halt unsere großen Massentierfarmen da rumstehen, aber der Großteil der restlichen Welt, da läuft es auch anders. Und da Afrika, Asien, da findet dieser Pastoralismus, wie das offiziell heißt, wird dann noch angebaut. Aber auch da ändern sich die Sachen, weil auch da die Länder sagen, okay, jetzt hier seit 50 Jahren gibt es hier eine Grenze. Und wenn du jetzt eine Herde da drum treibst, wo sie immer rumgetrieben worden ist, dann kreuzt du halt von einem Land zum anderen und das geht jetzt nicht mehr. Und wir hätten es auch gern, dass unser Land jetzt ein bisschen schon aufgeräumter ist, also bitte kommt alle in die Stadt rein und so. Also da wird auch aktiv gearbeitet, dass solche simple Methoden tatsächlich nicht mehr funktionieren. Also, und das ist halt so das Fazit. Ja, also du kannst bei so gut wie allen Problemen, es gibt ein paar Probleme, wo es sogenannte harte Limits gibt. Und harte Limits heißt, ja, es ist dann, wenn die Marshallinseln überschwemmt sind, ja, dann die liegen 2 Meter über dem Meer, wenn es 3 Meter Meeresspiegelanstieg hast, ja, dann kannst du nicht mehr viel machen. Aber bei den meisten Risiken, da stehen wir noch vor den soften Limits. Das sind die sich mit ausreichend Einsatz, Geld, Ressourcen lösen lassen. Und wir hätten eigentlich alles, aber das, was getan wird, habt ihr gerade in Deutschland evaluiert bei einem Verkehrsminister zum Beispiel, das, was getan wird, ist halt nicht ausreichend.
Ja, es wird nichts getan. Das ist ja noch viel. Das, beim Verkehrsminister ist ja schlimm, sie hat einfach gar nichts gemacht. Das ist halt das Krasse, er hat die ganze Zeit nichts gemacht und dann gesagt, ja, dann machen wir, hier ist eine Maßnahme, die dann, wie war das? Ein Tempolimit von 120 würde, hatte ich doch letzte Woche in der Wochendämmerung ausgerechnet. Tempolimit von 120 auf den Autobahnen würde pro Jahr, ich glaube, war das doppelt so viel CO2 einsparen wie das gesamte Programm des Verkehrsministeriums bis 2030. Das war irgendwie so völlig absurd. Also, ja.
Ja, man darf auch nie die Klimasparmaßnahmen.
Nee, das ist nicht pro Jahr. Egal.
Ja. Man darf auch nie quasi vergessen, was für Potenzial im Austausch von Personal in der Politik fürs Klima steckt.
Stimmt, aber also, ja, stimmt. Also oder wir erfinden, was das mal mit der heißen Luft, die die produzieren, heizen kann. Das
Könnte man mal irgendwie ausrechnen.
Politikerfernwärme, ja.
So, CO2-Emissionsranking nach den einzelnen PolitikerInnen. Und dann schmeißen wir alle, die über der gewissen Grenze liegen, schmeißen wir raus.
Das wäre tatsächlich auch mal was Interessantes für irgendwie so Datenjournalismus oder irgendwie
sowas. Katapult oder sowas, was soll das mal machen?
Ja, genau, Katapult, genau, ja.
Ja, mach das mal, falls ihr das hört. Ja, was man, also wie gesagt, es gibt, ich muss nicht glauben, ob wir gut oder schlecht vorbereitet sind. Die Wissenschaft sagt uns, dass wir nicht vorbereitet sind, obwohl wir vorbereitet sein hätten können. Aha. Und wir können immer noch was tun, ja, um uns anzupassen an das Ganze. Wir können immer noch was tun, um uns anzupassen, ist alles möglich. Und eine Anpassungsmaßnahme haben Forscherinnen und Forscher aus Japan herausgefunden.
Was für eine Überleitung.
Ja, und da geht's nämlich um die Dürren. Ja, haben wir auch gesehen, Dürre. Dürre ist aus vielen, vielen Gründen ein Problem, aber unter anderem für unsere Nahrungsmittelversorgung, für unsere Landwirtschaft. Ja, weil wenn es zu lange trocken ist, dann wächst nichts und dann haben wir zu wenig zu essen.
Dann gibt's Bürgerkrieg. Man darf nie vergessen, dass der syrische Bürgerkrieg im Wesentlichen auf eine mehrjährige Dürre zurückzuführen ist, die Leute erst in die Städte getrieben hat, wo sie dann Aufruhr gemacht haben.
Auch da gibt es tatsächlich ein eigenes Kapitel im IPCC-Bericht, wo das als Fallbeispiel untersucht wird.
Oh.
Und sie sagen, man kann es jetzt nicht eindeutig auf Klima zurückführen, das geht nicht, aber es spielt eine Rolle. Wir haben im Podcast das Klima drüber geredet, vielleicht finde ich die Folge noch und verlinke sie.
Ja, das wäre gut.
Weiß jetzt nicht mehr genau, wie es war, aber es ist ja, also natürlich spielt das eine Rolle, aber da ist die Zuordnung noch sehr, sehr schwierig, weil halt, ja, Menschen, Krieg ist alles nicht rational, da tust du dir schwer, das zuzuordnen, aber natürlich spielt das eine Rolle.
Das halt mehrjährige Dürre, also dass die Bauern nicht kein Einkommen mehr hatten und in die Städte geströmt sind und ja, da wurde es dann zu voll und zu heiß. Ne?
Ja. Aber wie gesagt, was müssen wir irgendwas dagegen tun? Was kann man tun? Es gibt ganz, ganz viele Anpassungsmaßnahmen. Kannst halt klassische Bewässerung, aber das ist natürlich auch das Sprich, weil das Wasser, wo du was dazu bewässern nimmst, fehlt vielleicht woanders. Kannst andere Sachen anpflanzen, die resilienter sind, aber geht auch nicht überall, weil, wie gesagt, kannst du nicht einfach irgendwie nur Kakteen essen oder sowas, weiß ich nicht. Aber man kann halt wie sich mit Gentechnik was machen zum Beispiel. Es geht auch. Das wird auch übrigens vom IPCC-Bericht teilweise kritisch betrachtet, nicht weil es nicht funktionieren würde, sondern weil sie sagen, dass sie eher skeptisch sind, ob das dann auch den Menschen zugute kommt, die es wirklich brauchen. Also ob dann irgendwie, ich sagte, ja, kann gut sein, dass irgendwie hier die Uni so und so in den USA oder die Uni so und so in Japan irgendwie eine tolle, oder die Firma so und so, muss man bei der Gentechnik auch sagen, was Tolles erfindet, was widerstandsfähig ist. Die Frage ist, kriegen das dann auch die ganzen Leute in Asien und in Afrika, die was anbauen müssen oder nicht?
Oder machen das nur wir hier, damit wir hier weiter schön fressen können? Ja.
Also ich sag, schaut gerne mal in den IPCC-Bericht rein, da geht es nicht nur um Naturwissenschaft. Also der ganze zweite Teil. Das ist ganz viel Wirtschaftswissenschaft, Sozialwissenschaft, da sind sehr, sehr spannende Sachen drin. Ist halt schwer zu lesen. Aber in dem Fall.
Man kann ja auch einen Podcast hören.
Den kann man auch hören, genau. Was man auch machen kann, und das ist das Thema, was die Leute in Japan hier erforscht haben, man kann die Pflanzen besoffen machen.
Och.
Ja, und zwar haben die es wirklich so, die haben halt.
Dann wollen die nicht mehr so viel essen, weil ein bisschen was zu essen können sie auch trinken.
So ungefähr. Nein, also sie haben sich den klassischen Modellorganismus der Botanik angeschaut. Weißt du natürlich, wie der heißt? So die Fruchtfliege der Botanik.
Oh. Ficus, keine Ahnung. Nee.
Arabidopsis thaliana, die Ackerschmalwand.
Den Namen habe ich zum ersten Mal in meinem Leben gehört, glaube ich gerade.
Achte mal drauf, also wenn du so botanische Forschung oder sowas, Landwirtschaftsforschung hörst, dann kommt sehr oft Arabidopsis oder die Ackerschmalwand. Okay. Das ist ja die Fruchtfliege der Botanik. Mhm. Und die haben die untersucht. Und zwar das Hauptproblem, was die Dürre hat oder die Dürre verursacht für die Pflanzen, ist, dass das Wasser, Entschuldigung, ich muss anders anfangen. Es gibt sogenannte Stomata. Stomata, das sind so Öffnungen an der Blattoberfläche von Pflanzen. Und da wird so der Gasaustausch zwischen Pflanze und Umwelt reguliert. Also da geht zum Beispiel auch Wasser raus, wenn die Pflanze das macht, was sie also macht. Mhm. Jetzt kann man die Pflanzen, so wie wir es vorhin gesagt haben, gentechnisch verändern, damit die die Stomata zumachen, wenn es zu heiß wird. Dann geht weniger verloren. Ja. Aber, das schreiben die auch hier, dort, wo der größte Bedarf ist, sind diese genmodifizierten Pflanzen so gut wie nicht zugänglich für die Menschen. Mhm. Also, kostet was, gibt es nicht, also sind nicht da. Und die haben jetzt Seki, Motoaki Seki vom Riken Forschungsinstitut mit seinen Leuten, hat eine Methode gefunden, wie man quasi das, was diese Gentechnik gemacht hat, mit Alkohol simulieren kann oder nachvollziehen kann. Also die haben gesagt, wenn du Weizen und Reis untersuchst oder Weizen und Reis nimmst und da Ethanol aufbringst, also die quasi behandelst mit Ethanol, also
Trinkalkohol. Alkohol besprühen oder?
Genau, so Ethanol ist ja der normale Trinkalkohol. Dann verschließen die Pflanzen ihre Poren, die Stomata auch. Und nutzen es noch zusätzlich, weil ein bisschen Zucker ist ja auch drin, Ethanol, und nutzen den Zucker, um Photosynthese zu betreiben, was praktisch ist, weil normalerweise kriegen die Schwerzucker, wenn sie ihre Stoma dazu gemacht haben. Das heißt, diese Behandlung mit Alkohol führt einerseits dazu, dass sie hier quasi das Fenster zumachen, die Pflanzen und keine Luft mehr rauskommt, also kein Wasser mehr rauskommt, aber sie haben trotzdem noch was, um ein bisschen Photosynthese zu betreiben. Und die kommen dann tatsächlich eine Zeit lang ohne Wasser aus. Sie haben die Zahl 3/4 der mit Alkohol behandelten Pflanzen haben diese Dürre, also diese künstliche Dürre, die sie da erzeugt haben, haben 2 Wochen lang hat das gedauert. Ja, 2-wöchige Dürre haben sie quasi simuliert. 75% der mit Ethanol behandelten Pflanzen hat das überlebt. Weniger als 5% der unbehandelten Pflanzen hat das überlebt. Wow.
Und das ist tatsächlich, hast du es, also der Aufbau ist, ich gehe mit der Sprühflasche drüber und verneble einfach Ethanol über den Pflanzen oder wie?
Im Wesentlichen, ja. Das Problem ist, dass sie noch nicht exakt wissen, warum das so ist. Sie gehen davon aus, also sie haben schon geschaut, sie haben dann noch so radioaktive Marker ins Ethanol gemacht, also radioaktiven Alkohol und haben dann gezeigt, dass sie da, genau, und dass die Pflanzen diese, ihre Dürregene, wenn man so will, aktiviert haben, noch bevor das Wasser weg war. Aber normalerweise kommt die Pflanze dann hier und sagt, so, wir machen jetzt alles zu, wenn
es schon zu trocken ist, ja, aber genau. dann leidet sie schon, dann ist schon, hat sie schon,
ja. Genau, und sie sagen, es ist, wie gesagt, alles Labor, ist noch nicht im großen Maßstab erforscht, vor allem, und jetzt kommen wir den Problemen, ja, erstens mal, es ist noch nicht geklärt, wie das funktioniert, wenn man es im großen Maßstab macht, und es ist noch nicht geklärt, welche Folgen es hat, wenn du im großen Maßstab, und wir reden jetzt nicht nur hier vom kleinen Küchengarten oder sowas, sondern die Nahrung der Welt wächst ja auf wirklich großen Feldern. Wenn du da überall Alkohol drüber schüttest.
Ja, das ist wie im Mittelalter, da waren ja auch alle besoffen, weil sie eher vergärte Sachen
getrunken haben. Ja, aber die Frage ist, wie viel Alkohol bleibt im Boden? Wie werden die Mikroorganismen im Boden dadurch beeinflusst, geschädigt und so weiter? Sie sagen auch sogar, für ein paar Mikroben könnte es sogar förderlich sein. Könnte sogar gut sein, wenn da ein bisschen Alkohol drin ist und so weiter.
Wenn es für ein paar Mikroben gut ist, also für ein paar Mikroben förderlich ist, dann ist da bestimmt auch eine Miese dabei.
Wahrscheinlich,
ja. Und dann hast du den Salat.
Ja, was hat das jetzt für die Bodenqualität? Was hat das mit dem Grundwasser zu tun und so weiter? Das ist alles noch nicht erforscht. Aber zumindest ist es interessant zu wissen, dass es da wieder eine Option mehr gibt, die man sich anschauen kann. Und macht natürlich gute Schlagzeilen, ja. Ja, ist auch eine Pflanze gegen Klimawandel. Also,
währenddessen hat ein Mathematiker in Wisconsin namens Jean-Luc Tifio, ausgerechnet, das war wieder Sommer, Entschuldigung, war wieder so ein Sommerthema, ausgerechnet, wie man einen Burger perfekt brät.
Ach, das haben die Kollegen vom Methodisch Inkorrekt ihrer letzten Folge behandelt.
Sehr schön. Und die haben es wirklich mathematisch. Das ist großartig. Er hat, also die Annahme ist, dein Burger Patty ist 2 Zentimeter dick. Hat kein Salz und Pfeffer, also nur Hack, faschiertes, also 2 Zentimeter Hack. Und die wichtigste Prämisse ist, das Grillgut braucht eine homogene, feste Struktur und symmetrische thermische Eigenschaften.
Ja, So ist es in der Mathematik.
Ich glaube nicht, dass das mit Hack geht.
Ja, aber Hack mathematisch modellieren ist, glaube ich, ist schwierig.
Nee, man müsste mal so einen Strömungsdynamiker oder so fragen, ob das vielleicht als Flüssigkeit modellierbar ist.
Nee, das ist dann, musst du dann wirklich irgendwie die Mathematik in solchen Fällen wird sehr schnell sehr komplex. Also ja. Vor allem, du kannst ja nicht mal irgendwie so eine normale turbulente Strömung, das kannst du nicht exakt berechnen. Nee, darum ist es schon, wenn man irgendwie so eine homogene Hackscheibe simulieren kann oder berechnen kann, ist es schon nicht schlecht. Also simulieren kann man alles. Computer, der gut genug ist, dann kannst du
alles simulieren.
Da geht es ja um exakte Rechnung. Ja.
Genau. Er hat angenommen, dass er eine 2 Zentimeter dicke, homogene, feste Hackbulette mit symmetrischen thermischen Eigenschaften hat. Und dann hat er darüber Mathematik gemacht. Und die Mathematik, die er darüber gemacht hat, die hat rausgefunden, dass die durchgehende Temperatur des Burgers 70 Grad betragen sollte, damit er ordentlich durchgebraten wird. Wenn man den Burger nur einmal wendet, also das Burger Patty nur einmal wendet, braucht es 80,5 Sekunden, bis das Ding gar ist. Was ich sehr lustig finde, weil jeder, der schon mal einen Burger gebraten hat, der weiß, das stimmt nicht. Da hat er irgendein Parameter hätte er da vielleicht noch dazulegen müssen. Dann hat er mehrfach gewendet und hat, also mehrfach, die Mathematik mehrfach gewendet. Sagt, mit 4 Wendungen, wenn die nach der letzten Wendung die längste Anbratzeit sei, käme man auf eine Garzeit von 65 Sekunden. Mhm. Also 4-mal wenden. Und während 65 Sekunden 4-mal wenden und davon aber nach der 4. Wendung die meiste Zeit liegen lassen. Das kann man ja dann auch nochmal ausrechnen. Das ist irgendwie, machst du ja 4 Viertel und das, dann nimmst du von jedem Viertel noch irgendwie 10% weg und legst es dem anderen dazu oder irgendwie sowas. Und dann hast du deinen perfekten Burger. Was du allerdings nicht machen solltest, ist, stand im Artikel, Pökelfleisch verwenden. Mhm. Weil das Nitritpökelsalz Nitrosamine bildet und davon kriegt man Krebs. Aber das kriegt man ja sowieso von allem, was man sich auf den Grill legt.
Ja.
Ja, also 4-mal wenden den Burger, aber nur, wenn er symmetrische thermische Eigenschaften hat. Ansonsten verlasst ihr euch vielleicht einfach darauf, wie das Ding aussieht.
So. Genau. Ja, oder wie man es gerne haben will. Also
genau.
Ja, ich habe noch eine Geschichte und dann ein bisschen Werbung, weil die Sommerpause ist vorbei.
Wir haben mal wieder Werbung.
Veranstaltungen.
Yay.
Ja, soll ich die Geschichte oder hast du noch was anderes davor? Sonst?
Ach so, nee, erzähl die Geschichte.
Ja, ich glaube, die haben wir auch schon mal, du hast immer mal drüber gesprochen. Es geht um Autos in der Stadt und Hitze.
Ja,
ja.
Also kann ich mir jetzt schon vorstellen, was du erzählen willst. Aber ja, genau.
Ja. Also wir wissen, dass die meisten Autos nicht fahren, sondern stehen.
Jo.
Ich glaube, irgendwie 23 Stunden pro Tag steht so ein typisches Auto rum. Mhm. Gerade in der Stadt, also der Großteil der Platz in der Stadt wird von stehenden Autos eingenommen.
Es gibt ja auch noch so einen psychologischen Effekt, zumindest beobachte ich, das ist so meine Privatempirie. Wenn du einen guten Parkplatz hast, bist du eher dazu geneigt, auch mal das Fahrrad zu nehmen.
Ja, kann ich schwer sagen, weil wie gesagt, ich habe kein Auto und keinen Parkplatz, aber mit dem Fahrrad kriege ich so gut wie immer einen guten Parkplatz. Aber ja, in dem Fall geht es jetzt darum, was machen Autos, die in der Stadt rumstehen. Ja, also erstmal Platz wegnehmen und nerven und schier ausschauen, aber sie haben auch einen durchaus relevanten Einfluss auf das städtische Mikroklima.
Ja.
Also wir haben jetzt gerade immer noch Sommer und das merkt man, wenn ich auf der Straße rumlaufe, ist es sehr heiß. Wenn ich ein bisschen in den Park gehe, wo Bäume stehen, dann wird es gleich kühler.
Ich habe mir zu Corona habe ich mir so ein Distanzfieberthermometer gekauft, weißt du, wo du so die Stirn mitmessen kannst.
Ja, das habe ich auch, ja.
So, und das Ding kannst du umschalten auf normale Oberflächenmessung. Hm. Und mit dem bin ich mal zum Spaß draußen rumgelaufen, so. Und da kannst du richtig, wenn du ein Auto misst und den Asphalt daneben misst, hast du das Temperaturunterschied von 10 Grad und mehr.
Ja, also, es ist schon so. Also der Asphalt kann schon irgendwie 60 Grad haben im Sommer. Und das Problem ist also, ja, untertags kann ich dann, okay, dann gehe ich halt in den Park oder gehe zum Baggersee oder sonst irgendwas. Aber in der Nacht, wenn du halt nicht irgendwie im Park schläfst, dann schläfst du halt dort, wo du wohnst.
Ja.
Und da ist es schwieriger. Vor allem, weil halt meistens dort, wo die Menschen wohnen, stehen auch meistens sehr viele Autos rum auf der Straße. Weil es gibt kaum irgendwie, zumindest in der Stadt, ja, kaum im Land stehen die Autos dann wahrscheinlich in der Garage oder sowas, aber in der Stadt sind die Straßen voll mit Autos. Und dass sich Autos auch aufheizen, ist klar. Das merkt man, wenn man mal irgendwie im Sommer dann doch mal in ein Auto steigt, dann merkt man, okay,
das ist heiß. Ist wenig warm drin.
Genau, sondern das ist der eine Punkt, also die Autos heizen sich nicht nur innen sehr stark auf, sondern auch außen. Und unter den Autos, die liegen ja nicht bündig am Boden auf, aber sondern da ist halt ein bisschen Luft dazwischen und diese Luft, ja, die ist halt isoliert. Also die wird ist ja zumindest zum Teil von der Umgebungsluft isoliert. Also da ist der Luftaustausch geringer. Kurz gesagt, es bildet sich unter den abgeschalteten Autos ein Wärmepolster und diese Wärme wird halt dann in der Nacht, wo dann die Umgebung deutlich kühler ist, wird diese Wärme von unter den Autos abgegeben.
Okay, von unter den Autos. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, okay.
Also das Auto gibt natürlich auch Wärme, dadurch ist halt die Abkühlung geringer. Ja, und das ist tatsächlich ein Projekt. Also es wurde untersucht. In Wien zum Beispiel gibt es Studien. Es gibt generell noch wenig Studien zu diesem Effekt. Ja, weil es auch schwer zu simulieren ist. Also du musst dann ja irgendwie, kannst das im Computermodell, dann musst du wieder diese komischen Annahmen machen, die für die Realität schwierig sind. Dann hast du irgendwelche Autos, die auch irgendwelche komischen
symmetrische Zylinder
oder sowas sind. Ja. Oder du musst halt dann eben, ja, eine Kontrollstadt oder Autos ist halt schwer zu kriegen, obwohl ich da gern hinziehen würde. Aber es ist halt, also es ist schwer zu forschen, aber es gibt Forschung. Zum Beispiel eben gibt es in Wien so ein Projekt, das durchgeführt wird und wo das untersucht wurde, wo man geschaut hat, wie sich Fassaden und Autokarosserien aufhitzen. Mhm. Und die haben halt rausgefunden, dass dort, wo über Nacht Autos gestanden sind, dass genau auf diesen Flächen auch morgens die Temperatur noch höher ist als auf den Flächen, wo keine Autos gestanden sind.
Gibt es eine Zahl dazu?
Vermutlich, aber nicht in dem Bericht, den ich jetzt gerade gelesen habe. Es gibt noch ein bisschen mehr Studien dazu. Sie sagen es erstmal hier, dass eben die Autos verhindern halt die Wärmeabstrahlung. Mhm. Das ist klar, ja. Du musst, wenn was abkühlen soll, muss die Wärme abstrahlen.
Ja, und was nicht da ist, muss auch nicht abkühlen. So, ne?
Genau.
Wobei, wo das Auto nicht steht, ist Asphalt.
Der heizt sich halt auch auf und du musst halt irgendwie damit, drum ist es ja auch dort in der Nacht wärmer, wo es bewölkt ist,
ja,
weil die Wolken halten die Wärmeabstrahlung zurück, deswegen ist es da warm. Wenn du eine sternenklare Nacht hast, ist es kälter. Das ist ganz klar. Was auch noch dazu kommt, ist das Auto selbst. Ja, also nicht nur diese Behinderung der Abstrahlung, sondern das Auto selbst ist ja auch ein Drum, das da steht, sich aufwärmt und die Wärme abgibt. Ja, das ist genauso wie ein Haus oder ein Betonblock oder was auch immer. Das wird heiß, gibt die Wärme ab und da spielt tatsächlich die Farbe eine Rolle, haben sie auch festgestellt. Also wenn Auto, dann lieber weißes Auto als schwarzes Auto. Mhm. Also schwarze Autos sind noch schlechter. Und es gibt eine Studie aus Mexiko, glaube ich. Genau, mexikanische Studie hat eine entsprechende Untersuchung des Einflusses von Fahrzeugen auf das Stadtklima gemacht. Und die haben festgestellt, dass das unter anderem auch von der Orientierung der Straße abhängt. Also das ist wirklich alles sehr, sehr kleinteilig und knifflig. Also in Straßen mit Ost-West-Ausrichtung ist es pro 10 Autos um 0,5 Grad wärmer geworden, wenn die Straßen Nord-Süd ausgerichtet sind, pro 10 Autos 1,6 Grad wärmer.
Jetzt überlege ich.
Temperatur.
Jetzt überlege ich, woher kommt's.
Naja,
wie
die Sonne, also wenn
du Ost-West hast, ne? Ja, genau.
Also du hast halt in Nord-Süd-Richtung, da kann die Sonne halt zu Mittag, wenn es am heißesten ist, also wenn die meiste Energie runterkommt, dann kann sie halt wirklich direkt über den Auto stehen.
Genau.
Da hast du bei Ost-West-Ausrichtung, hast du eben da zu der Zeitpunkt, da ist halt die Sonne nur dann direkt da, wenn es gerade tief steht und nicht ganz so viel Energie kommt, das wird eine Rolle spielen. Ja, Wind spielt eine Rolle und so weiter. Also das ist halt sehr, sehr komplex, weswegen die Leute da aus Mexiko auch sagen, dass man dringend weitere Studien braucht. Ja, weil das offensichtlich ein Faktor ist, den man nicht ignorieren kann, wenn man Klimazukunft, Klimaanpassungsmaßnahmen in Städten plant. Weil wir werden es nicht schaffen, leider, die Autos so schnell rauszukriegen. Deswegen muss man wissen, was treiben diese Dinger da in der Stadt.
Ja. Oder wir machen überdachte Abstellplätze entlang der Straßen. Das können wir da hinmachen, wo die Pfosten dafür, die stellen wir auf den Radweg.
Genau.
Gott! Ich bin gestern auch wieder 20 Kilometer quer durch die Stadt gefahren mit dem Fahrrad und habe gedacht, so, meine Fresse, warum schaffen wir das immer noch nicht, eine wenigstens halbwegs akzeptable Fahrradinfrastruktur in so eine Großstadt zu legen? Das ist unfassbar.
Ja,
das ist 2022 und in einem Bezirk wie Kreuzberg, ja, so ne, total teuer da zu wohnen, alle wollen dahin, ne, hast du immer noch diese komischen kleinen Klinkersteinchen, die auf einem viel zu schmalen Streifen neben dem Gehweg verlegt werden und wo dann das Wurzelwerk hochdrückt von den Bäumen, die da nochmal daneben stehen, während auf der Straße irgendwie eine Reihe Autos parkt und immer noch genug Platz ist, dass wenn die Fahrer, die anderen Autofahrer nicht alle so viel Schiss hätten, dass immer noch zwei Autos nebeneinander fahren könnten. Das regt mich richtig auf.
Also ja, da sind wir jetzt wieder bei dem, wo wir angefangen haben mit diesem Podcast. Ja. Das auch da wieder. Genauso wie sich die Politik irgendwie an den rechten Rand ranwanzt, hat sie anscheinend auch keine Möglichkeit oder keine Mumm, sich irgendwie irgendwas zu tun, was mit Einschränkung für Autos zu tun hat. Wien ist ja das Gleiche. Wien tut es auch immer gern so, als wäre es so eine große Umweltstadt und alles. Und hier Radwegausbau, aber dann wird irgendwo ein Radweg ausgebaut. Aber was passiert? Nicht, dass man irgendwie von den 4 oder 5 Spuren in dieser Straße, die Straßen haben ja immer deutlich mehr Spuren, als man denkt. Ja, weil allein die links und rechts, wo die Autos parken, das sind schon 2 Spuren. Dann sind in der Mitte noch 2 oder 3 Spuren. Also die Straßen sind sehr, sehr groß. Und dass man von diesen Spuren mal eine wegnimmt und da einen Radweg drauf macht, geht nicht. Stattdessen haben sie die Allee daneben umgeholzt und da ist ein Radweg hingemacht.
Alter.
Ja, also weil halt den Autos darf man nichts wegnehmen oder den
Autofahrer. Der Autofahrer, der Autofahrer, der wird sonst ganz wird der wütend und
das. Ja, ich werde auch langsam wütend.
Ja, aber ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber ich glaube, in Deutschland haben wir ja mittlerweile irgendwie um die 40 Millionen zugelassen PKW oder Kraftfahrzeuge. Das heißt, rein theoretisch ist es die Hälfte der Bevölkerung, die du damit an die Kandare nehmen musst und das traut sich keiner. Das ist ja eh das Problem, das ist auch das, was ne, mit der Allee und so. Also früher, ich zumindest war das immer so mein Eindruck von Politik, die haben eine vernünftige Entscheidung getroffen und haben die dann verkauft. Und heute ist es halt so, dass sie sich von unvernünftigen Leuten, also von der unvernünftigen Bevölkerung, Politik verkaufen lassen. Das ist ja so absurd. Weil das kann ja nicht sein, dass so jemand wie Christian Lindner oder Volker Wissing, also die ganzen Ferengi, die da in der Bundesregierung sitzen, das kann ja gar nicht sein, dass die so dumm sind, dass sie nicht wissen, dass es falsch ist, was sie da machen. Mit ihrer CO2-Politik. Aber sie machen es ja trotzdem. Ich fühle mit dir. Ich bin auch mal gespannt. Also ich bin jetzt länger nicht aufgefordert zu wählen. Ich glaube, die nächste Bundestagswahl ist dann was? 24, glaube ich, ne? 24? Nee, 25. Ich weiß es gar nicht. Nächste Landtagswahl hier in Berlin ist auch noch länger hin. Es sei denn, wir kriegen komplette Neuwahlen hier, weil die auch den zweiten, also die Wahlwiederholung, bei uns werden ja teilweise die Wahlen wiederholt.
Das kann man sich auch nicht immer vorstellen. Das Falsche wählt, ja.
Nee, weil Berlin es nicht geschafft hat, die Wahl sauber abzuwickeln 2022. Das ist auch wirklich erstaunlich.
Ja.
Und vielleicht kriegen wir auch im Bund Neuwahlen, wenn irgendwann mal die Grünen mutig genug sind, sich gegen die Ferengi zu stellen. Können wir vielleicht auch nochmal neu
machen. Ja, ich weiß nicht, wenn die Grünen in Deutschland so sind wie die in Österreich, die ja immer noch mit der ÖVP in der Regierung ist. Wirklich, Österreich wartet, das ist ja, glaube ich, über 500 oder 600 Tagen, dass endlich mal ein Klimaschutzgesetz verabschiedet wird, was schon vor Ewigkeit beschlossen wurde, wird nicht gemacht. Und da auch der Umweltsprecher der ÖVP hat auch wieder vor ein paar Wochen erst im Radio gesagt, ja, das Klimaschutzgesetz hat keine Priorität. Das ist nicht so wichtig. Ich weiß das genaue Zitat nicht, aber ich glaube, keine Priorität und keine Wichtigkeit hat er so gesagt. Und das auch, ja, ist die Grünen, aber wie gesagt, wenn ich da die Grünen wäre, ich hätte ihnen schon längst gesagt, ja, okay, dann momentan schaut es halt nicht so gut aus für die Grünen in den Umfragen, dann verlieren sie halt bei der Wahl, aber wenn sie sich irgendwie jeden Scheiß gefallen lassen, dann brauchen sie auch nicht irgendwie, dann können sie den Laden gleich zusperren, das bringt dann auch nichts.
Ja, das ist halt auch das Interessante, das hat halt die, ich denke dann auch mal, naja, ihr wollt doch vielleicht in 20 Jahren auch noch an der Regierung beteiligt werden in irgendeiner Form. Wenn ihr so weitermacht, werdet ihr das aber nicht.
Ja.
Naja.
Ja, hoffen wir auf die Bierbrunnen und machen wir ein bisschen Werbung für sinnvolle Veranstaltungen.
Genau.
Ja, also es gibt nämlich hier, die Science Busters zeichnen demnächst wieder Sendungen auf, die im Fernsehen gezeigt werden. Und bei diesen Fernsehaufzeichnungen kann man dabei sein. Also das ist jetzt nicht so, dass wir da im Studio rumhockt und alles. Wir machen das so wie unsere normalen Shows auch, nur dass halt ein bisschen Technik noch in der Gegend rumsteht. Das Ganze wird stattfinden an der Universität Graz im schönen, bunten, großen Hörsaal. Und zwar an 2 Tagen Anfang September und es sind der 7. und 8., wenn ich mich nicht ganz täusche.
Am 8. September habe ich Geburtstag.
Ja, es ist am 7. und am 8. September. Genau, also dann schickt Holger eine Geburtstagstorte und kommt nach Graz. Also wer da dabei sein will, es gibt Karten dafür im Internet. Da könnt ihr draufklicken auf die Links in den Shownotes. Dann könnt ihr euch anschauen, es sind alle, also Ruth ist, glaube ich, auch mit dabei bei den Aufzeichnungen. Es sind alle dabei. Also an einem Aufzeichnungsabend werden drei Sendungen aufgezeichnet. Das heißt, ihr kriegt dreimal drei Kombinationen aus diversen Science Busters zu sehen mit diversen Experimenten.
Das heißt, sie tauschen das Publikum gar nicht aus, sondern werden nur die Leute umgesetzt, so erst
genau, nach hinten
und so.
Genau, wir sind jetzt ein bisschen
Aber das ist ja total klasse, so Science Busters Potpourri.
Genau, also das könnt ihr euch am 7.8. in Graz anschauen. Am 9. September, da gibt's in Wien die sogenannte Derniere. Derniere, also das was Gegenteil von der Premiere, also wenn man was das letzte Mal spielt. Und da gibt's im Theater im Park, das ist sehr schön, das ist so Open Air im großen Belvedere Park, sehr schöne Location, da spielen wir die Derniere von unserer Show Global Warming Party, weil wir dann im Oktober mit unserer neuen Show, neuem Programm Premiere haben werden.
Oh.
Und was man auch noch, aber da reden wir nochmal gesondert drüber.
Ja. Auch vor allen Dingen darüber, wie man so eine Show entwickelt. Das finde ich ja auch mal total spannend.
Ja, es ist auch ein sehr frustrierender Prozess.
Ja, aber
Und dann es gibt auch ein neues Buch übrigens zu den neuen Show Designs Busters und einen neuen Gin. Also können wir viel zum Reden. Mhm. Es gibt Show, Buch und Gin. Alles.
Das heißt, die nächste Sendung wird eine Dauerwerbesendung.
Ja, aber mit viel Wissenschaft. Und auch Wissenschaftskommunikation, weil das sind die Science Busters ja auch. Ja. Und ein ganzer Schwung Science Buster sind bei einer Wissenschaftskommunikationsveranstaltung in Graz. Und zwar am 24. September. Brennpunkt Wissenschaftskommunikation heißt das. Mhm. Da wird Ruth da sein und was erzählen und auch ihr Planetarium aufblasen. Ich glaube, Martin Moder wird dabei sein. Helmut Jung wird von der Uni Graz dabei sein. Und ich werde da sein, werde über was Wissenschaftskommunikation mit Podcasts erzählen. Also das ist eine Veranstaltung, Tagung zur Wissenschaftskommunikation, die aber auch besucht werden kann, so extern. Man muss halt, glaube ich, irgendwie Eintritt zahlen oder so. Könnt ihr euch auch den Link anschauen. Da gibt es dann halt so Wissenschaftskommunikationszeug und Planetarium von Roth könnt ihr euch da anschauen. Ich weiß gerade nicht, was der Eintritt kostet, aber es wird jetzt kein Vermögen kosten, weil es ist Uni. Die kann sich das nicht leisten, ein Vermögen zu verlangen. Ja, das war so das in den nächsten Tagen. Es gibt dann noch, eine Podcast-Show von Das Universum. Aber da reden wir auch nochmal extra drüber. Das ist erst irgendwie hier am 11. Dezember. In Herten, in der Schwarzkaue.
In Herten?
Wo auch da ist ja Christian Gissen, der auch großer Kohlepott zum Beispiel macht der und auch großer Podcast-Fan. Der hat schon einen ganzen Schwung Podcasts so auf die Bühne. Oder diese Schwarzkaue, dieses alte Bergwerk da, der alte Bergwerk, diese Bergwerks Infrastruktur mit dieser schönen
Zeche.
Location dort. Zeche, ja, so, ich komme nicht aus der Bergwerksgegend, aber diese Zeche halt schon öfter zur Verfügung gestellt für Podcasts, methodisch inkorrekt, waren schon dort.
Okay, so. Schön.
Und da werden Ruth und ich dann mit unserer Das Universum Bühnenshow auftreten. Aber können wir alles nochmal extra machen. Ich wollte es nur erwähnen, weil vielleicht ist es ja schon früher ausverkauft und dann freuen wir uns. Ja, und ansonsten, wie gesagt, es gibt immer wieder so zwischendurch so kurzfristig angesetzte TV-Vorpremieren der Science Busters. Also schaut auf die Science Busters Homepage, da findet ihr dann vielleicht auch noch was in eurer Nähe. Aber wenn ihr das Echte sehen wollt, dann kommt 7.8. nach Graz zum Fernsehen.
Das war die Werbung. Jetzt kommt der beste Verkehr der Stadt und das schnellste Wetter. Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.